Alles, was er jetzt sagen kann und wird vor Gericht gegen uns verwendet
werden. Nur gegen, nicht nur kann,
dich,
wird.
Nur gegen dich.
Ja, habt ihr Lust, wollen wir losfangen, hätte ich losfangen oder anlegen?
Ja, legen wir mal an.
Sehr gerne. To seek out new ways, fulfill all our days, second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.
Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Sandra
und Frank. Hallo.
Hallo. Und wir haben heute nicht einen Gast, sondern wir haben auch nicht zwei Gäste. Wir haben heute drei Gäste. Das ist Rekord. Und die haben auch was ganz Besonderes zu erzählen. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Und das sind auch alle Star Trek und Science Fiction Fans, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie kommen alle von der USS Vision, wo auch Alexandra ist, die wir ja auch schon mal zu Gast hatten. Ich fange einfach mal an. Hallo Karl.
Hallo Frank, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Und dann haben wir noch den Björn. Hallo.
Hallihallo.
Und Merlin, hallo.
Hallo, es ist mir eine Ehre.
Ja, wir sind da sehr gespannt. Ihr hattet da so ein ganz tolles Projekt, über das ihr erzählen wollt. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen über Star Trek sprechen. Ich habe überlegt, wo fangen wir eigentlich mit an? Wir fangen mal kurz ein bisschen mit Star Trek an und dann gehen wir mal so ein bisschen auf euer Projekt ein, auf das, wenn wir uns so ein bisschen warm geredet haben. Und wir fangen natürlich wieder mit unserer ersten Frage an. Ich hoffe, Karl hat euch die mitgeteilt. Der darf auch gleich anfangen. Welches Gefühl würdet ihr am ehesten mit Star Trek verbinden?
Also ich bin, wenn ich an Star Trek denke, ist es immer so das Gefühl der Freiheit, ne, dieser Unendlichkeit, dieser, aber auch Optimismus. Also das geht für mich so mit Star Trek einher. Ja.
Das hört sich gut an. Und du, Björn?
Ja, also bei mir ist Star Trek ist ganz klar von der Kindheit geprägt. Zusammenhalt, familiäres Zusammensein, zukunftsorientiertes Leben und friedliches Beisammensein.
Ja, cool. Und Merlin?
Ich bin mit Star Trek Voyager aufgewachsen und deswegen verbinde ich mit Star Trek immer so diesen Wunsch, in die Unendlichkeit, in das Unbekannte zu reisen und zurückzuschauen und zu sehen, was man erlebt hat, aber auch Utopie einer schönen Welt ohne Krieg, mit Frieden und mit ganz, ganz vielen Kulturen, die zusammenleben und eine Föderation bilden.
Ja, das ist der Traum von uns allen wahrscheinlich, aber es wird wohl nicht so schnell passieren. Aber ihr habt ja auch so eine Art Science-Fiction-Projekt gehabt. Worum ging es da genau? Wer möchte da mal was von erzählen?
Vielleicht kann ich mal starten. Jetzt
nicht von der USS Vision, da können wir nochmal genauer drüber reden, was das genau ist. Da müsst ihr erst den Podcast mit Alexandra gucken, die hat das erklärt. Aber in der USS Vision, das ist ja ein gemeinnütziger Verein, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, fangen wir an, Karl. Was habt ihr da für ein tolles Projekt vor kurzem gehabt?
Unser Projekt nannte sich Open Stars 2025 und ist grob inspiriert von der Idee, die es bei Star Trek ja auch gibt, dass die einzelnen Teile von so einer Raumschiff-Crew zusammenarbeiten, um einen Weltraumflug hinzubekommen. Und wir haben mal gedacht, ist es irgendwie möglich, so etwas, zumindest in Ansätzen, real zu machen. Also ist es möglich, mit den wenigen Mitteln, die wir haben als eingetragener Verein, der sich ja hauptsächlich aus Spenden eben finanziert, so weit wie möglich ins Weltall hineinzukommen und haben einen Flug mit einem unbemannten Heliumballon gemacht, einen Stratosphärenflug. Das war wahnsinnig aufregend und da haben wahnsinnig viele Leute zusammengearbeitet, ebenso ähnlich wie bei einer Star Trek Crew, dass das funktioniert hat. Und ich bin sehr stolz, dass wir sagen können, es hat funktioniert. Wir haben Videoaufnahmen gemacht aus knapp 35 Kilometern Höhe.
Ja, die Bilder sehen sehr cool aus, habe ich gesehen. Wir werden da auch in den auch ein paar von posten, damit man sich das auch angucken kann. In den Shownotes kann man sie ja bestimmt verlinken zu euch.
Genau, gerne.
Das ist wahrscheinlich sehr viel einfacher, als wenn wir das in irgendwelchen sozialen Medien posten, wo heutzutage sowieso kaum noch jemand nachguckt. Und was habt ihr für Rollen da gespielt? Also ihr drei? Was hast du gemacht, Björn? Fangen wir mal mit dir an.
Ja, also ich war so der Hauptkontrolleur, damit das alles so zusammenpasste. Wir haben also verschiedene Bereiche aufgebaut. Wir haben einmal den Science-Bereich gemacht. Dort, also die Projekte wurden alle von, wir machen ja Kinder- und Jugendförderung. Das heißt also, die Teams wurden halt zusammengestellt. Wir hatten Science, Engineering, Command und Medien in diesem Fall von unseren Bereichen. Die Science hat mit der Kindercrew dann halt zusammen ein wissenschaftliches Projekt gemacht, womit wir dann halt, was wir dann an den Ballon mit angehangen haben. Und zwar ging es da halt um Pflanzenkunde oder wie Pflanzen auf Sonnenlicht reagieren in verschiedensten Formen. Ich glaube, da kann Karl gleich noch ein bisschen besser was zu erzählen. Ja, dann hatten wir den Bereich Engineering. Das Ganze musste natürlich gebaut werden. Wir mussten eine Kapsel bauen, die wir an den Ballon anhängen konnten. Da hatten wir natürlich Gewichtsvorgaben und alles Mögliche. Fallschirm musste dran, der muss ja wieder sanft landen hinterher.
Aus welchem Material ist die Kapsel?
Styropor war die tatsächlich. Styropor. Und dann haben wir dort auch Kameratechnik eingebaut. Also wurden zwei Kameras halt verbaut. Ne? Ein GPS-Sender, damit wir den natürlich auch wiederfinden nach dem Flug. Ja, und dann musste natürlich alles vorbereitet werden von der Helium-Einfüllung bis zu den Startleinen, die da mit rankommen. Das hat also alles die Engineering gemacht. Dann hatten wir wirklich wie bei der NASA ein Mission Control Zentrum, wo wir dann halt auch wirklich alles aufgebaut haben, wo Windgeschwindigkeiten, Flugbahnberechnungen, wir mussten ja Startgenehmigungen haben für das Ganze, weil wir, wie Karl schon sagt, auf 35 Kilometer Höhe gegangen sind. Das heißt, wir kommen da in den Luftraum rein, wo Flugverkehr ist, und brauchten natürlich dann auch dementsprechend Startgenehmigungen von Stadt, Land, Behörden und natürlich vom nächstliegenden Flughafen. Das war in dem Fall Dortmund. Wir haben in Unna gestartet, bei der Stadt Unna, und mussten da natürlich dann auch auf eine Startgenehmigung warten vom Flughafen, dass wir den Ballon überhaupt starten durften.
Ja, ist ja nicht so ganz ungefährlich, ist ja doch ein ganz schön großes Teil.
Ja, ja.
Ja, also der ist, der Ballon selber hat so, wenn man ihn startet, circa 2,5 Meter Durchmesser, und der weitet sich durch die Druckverhältnisse halt bis auf 15 Meter aus, bevor er dann platzt. Dann kommt er wieder runter.
Ja.
Das war schon sehr spannend, und vielleicht kann Melli noch mal ein bisschen was zum Mission Control Zentrum erzählen, weil da hatten wir echt eine ganze Menge zu tun.
Ja, das mache ich doch gerne. Also, wie Björn schon gesagt hat, war ich Leiter des Mission Control Zentrums. Ich habe mich wie in NASA-Manier Flight genannt, also quasi Flug auf Deutsch. Und meine Kinder, die wir hatten, wir waren zu viert, haben die einzelnen Stationen bemannt. Wir hatten eine Map, also eine Karte der Umgebung. Wir hatten die Windanzeigen, wir hatten Wetter, wir hatten die aktuelle Zeit, das war wichtig wegen der Startgenehmigung, und eben die Flugroute. Das alles haben wir in einem System auf einen Beamer übertragen. Ganz in NASA-Manier konnte man umschalten, welche der Stationen gerade angezeigt werden. Und ich hatte das Glück, dass ich einige Wochen vor der Mission ein echtes Satellitenkontrollzentrum besuchen durfte. Das war natürlich eine ganz große Inspiration, um das dann auch umzusetzen. Das Highlight, würde ich sagen, die größte Verantwortung war tatsächlich beim Tower anzurufen und dann mit einem Raum gespannt darauf zu warten, ob die uns jetzt die Genehmigung geben oder nicht. Und sie waren im Tower sehr, sehr kooperativ und super freundlich und haben erstmal Fragen gestellt, wie das mit dem Projekt denn so lief und was das genau ist, und haben uns dann die Startgenehmigung gegeben. Und dann ging die Arbeit eigentlich erst los, aber dazu später mehr.
Aber das klingt alles für mich als Laie super teuer und zeitaufwendig.
Wir haben quasi von unserem Verein, wir machen ja Kinder- und Jugendbildung, haben da eine Raumschiffbrücke, und die besteht aus Laptops, und diese Computer haben wir einfach verwendet mit unserem Beamer zusammen. Also wir hatten die Technik schon da, und da gibt es so ein schönes Teil, das nennt sich ClickShare. Das benutzen ganz viele Firmen, ohne jetzt Werbung zu machen. Da kann man einfach auf einen Knopf drücken und dann wird das Bild von dem Computer an die Wand projiziert. Und das ist für so ein Kontrollzentrum einfach mega hilfreich und super praktisch, um alle Informationen auf einmal darzustellen. Und halt auch schön für die Kinder, weil dann kann man quasi sagen, jetzt bitte die Karte, und dann drücken die den Knopf und dann wird für alle die Karte dargestellt.
Das ist ja so ein bisschen wie bei Star Trek mit dem Mainscreen, so nach dem Motto, auf den Schirm.
Ja, genau.
Und dann in dem Moment flupp, kommt dann quasi das Bild. Und das war ganz witzig, weil das sah am Ende wirklich auch aus wie so eine Star Trek-Brücke, was Merlin da aufgebaut hat. Ne? Mission Kontrollzentrum, und dann saß er quasi in der Mitte, da wo man sich den Captain vorstellen würde bei Star Trek, und rundherum dann die anderen Konsolen. Und wenn man die Analogie mal beibehält, dann waren wir sozusagen zur gleichen Zeit das Außenteam, was dann auf dem Dach von dem Gebäude stand, und haben den Ballon starten lassen. Und das war dann quasi meine Aufgabe, sozusagen diesen Start vorzubereiten draußen und auch quasi die Technik von dem Ballon zusammenzubasteln. Da hatten wir insgesamt knapp 24 Stunden Zeit. Ich hatte dann irgendwie am Anfang 3 von den Kids zugelost bekommen. Die haben am Anfang sich wild gestritten. Ja, wer möchte jetzt was machen und so weiter. Dann sind wir am Ende so ein gutes Team geworden.
Entschuldigung,
dass wir,
wie alt sind die gewesen?
Die Kids waren zwischen 7 und 14 Jahren alt.
Ui, ja. Aber das ist ja beeindruckend, so diese Altersrange. Schön, dass es so ein gutes Team draus geworden ist. Es ist ja auch ein bisschen wie eine Star Trek-Folge. Ne? Man hat ein Problem und dann hat man eine Aufgabe und dann am Ende hat man ein gutes Team. Könnte man auch so eine Star Trek-Folge drauf machen. Also optisch hätte es wahrscheinlich, wäre es auch dran.
Ja, angekommen. Auf jeden Fall. Also besonders, glaube ich, Björn, kannst du da auch ein Lied von singen? Ihr hattet am Ende ja nochmal eine Spezialmission, da kannst du auch noch von erzählen, wo ihr dann noch ewig unterwegs wart. Aber auf jeden Fall, was für die Finanzierung noch wichtig war, wir hatten eine Förderung bekommen von der Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien aus NRW. Und das Ganze lief unter dem Deckmantel, Kultur ins Weltall zu bringen. Da hat ein Künstler aus Dortmund eine, ich weiß nicht, kennt ihr die Voyager-Sonde? Das ist quasi in Star Trek taucht sie auch auf. Das war die erste Star Trek-Folge, die ich jemals gesehen habe. Das Viech hieß Vija. Und dann ganz gefährlich. Naja, jedenfalls diese Voyager-Sonde, die ist dann, die hat an Bord so eine Scheibe gehabt mit einer Nachricht. Golden Record.
Ja, genau, diese goldene Scheibe. Das habe ich mal nachgelesen. Das ist total spannend.
Und wir haben die nachgebaut quasi. Also nicht exakt, sondern wir haben uns gedacht, was würden wir denn heutzutage ins Weltall schicken und mit der Idee, falls da oben irgendjemand ist, was soll der dann von uns Menschen halten? Und das war ein Kunstprojekt, was quasi ein Künstler umgesetzt hat und dann mit bei uns in den Ballon reingepackt hat. War eine ganz tolle Sache.
Aber nicht aus Gold, das war zu schwer.
Nee, die hatten nur 400 Gramm für das Kunstwerk. Die haben das mit Fotos gemacht.
Ja, war ganz schön. Also die haben Fotos beigelegt, die von der ganzen Crew, wie wir alle zusammengearbeitet haben. Also der Fotograf hat dann von den ganzen Crew-Teilen dann Bilder gemacht, hat die beigelegt. Dann wurde halt beigelegt einmal ein Bild von der Erde, Bild von Tieren, von Pflanzen, die gemacht wurden. Und die haben sie dann alle dann beigelegt. Und dazu wurde dann eine Nachricht geschrieben von den Kindern. Die haben das selber diese Nachricht erstellt. Und die wurde dann nochmal in 15 Sprachen übersetzt. Und wurde auch mit Bildsprachen, also mit Emojis teilweise übersetzt und sowas. Und haben die dann halt alle dann komplett halt mit dann zugelegt. Und die wurde dann in diese Box mit eingepackt. Und wer weiß, vielleicht haben ja irgendwelche Aliens das gesehen. Also
ich hoffe, das wird gefunden. Das wird zu cool.
Wir wissen es noch nicht genau. Und was das Finden angeht, natürlich haben wir die gefunden. Wir haben sie wieder gefunden.
Ah, okay.
Das, was Karl schon sagte, um alles dann vernünftig auswerten zu können und auch das Experiment, was die Kinder mit an den Ballon dran gemacht haben, brauchten wir natürlich ein Rescue-Team. Und da sind wir dann halt mit 2 Autos losgefahren unter Merlins Ansage von Mission Control. Das Team hat uns dann gelotst, wo wir hinfahren müssen, nachdem dann halt das GPS-Signal, also irgendwann verschwindet das wegen der Höhe. Und dann taucht das irgendwann wieder auf, wenn es mit dem Fallschirm wieder runterkommt. Und dann hat man uns dann halt schon mal in eine richtige Richtung gelotst, aufgrund der Wetterdaten, Windgeschwindigkeiten, wo es ungefähr wieder runterkommen sollte. Und dann waren wir halt mit dem Auto schon unterwegs. Und dann irgendwann kam das GPS-Signal und wir konnten dann über Mission Control-Anweisungen dann halt diesem GPS-Signal folgen. Ja, und haben dann tatsächlich dann kurz vor Kassel diesen Wetterballon auf einem Feld dann wiedergefunden mit entsprechenden Anhang. Und da war natürlich der Jubel im Kontrollzentrum natürlich riesengroß. Ne?
Das glaube ich, ja. Das heißt, ihr hattet Kontakt zu diesem Ding, auch beim Starten bis zu einer bestimmten Höhe und irgendwann bricht es ab, weil die Entfernung zu groß wird.
Genau. Wir hatten einen GPS-Sender an Bord, der hat live ins Kontrollzentrum die aktuelle Position geschickt und der funktioniert bis ein paar Kilometer Höhe und dann bricht das Signal leider ab und dann ist schwarz. Also quasi, wenn man das mit der Raumfahrt vergleicht, es gibt eine Phase vom Wiedereintritt, wo das Signal abbricht, weil das Plasma beim Eintritt zu heiß ist, da gibt es ganz viele physikalische Dinge. Und das ist ähnlich. Also hat zwar nichts mit dem Plasma zu tun, aber der GPS-Sender, der hört einfach auf, ab einer gewissen Höhe auf zu senden, weil wir nicht mehr ins Mobilfunknetz kommen mit der Sonde. Die läuft über das normale Internet. Und dann haben wir eben das Ding, dann müssen wir gucken, in welche Richtung fliegt der, was haben wir gesehen. Und unser Kontrollzentrum, bemannt von einem wunderbaren Team, hat sich quasi überlegt, wo wollen wir die Rescue-Teams hinschicken. Und dann haben wir zwei Teams losgeschickt. Ursprünglich war gedacht in zwei unterschiedliche Städte. Aber weil unsere Landeposition so unklar war, haben wir sie in einer Stadt belassen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie dieses Dorf hieß oder diese Stadt. Es war auf jeden Fall nicht zu groß.
In Brilon waren wir.
Brilon.
Brilon im Sauerland.
Dieses Wort.
Da treffen wir uns nächsten Monat alle.
Da ist auch die Flenscon ist da, ne?
Genau.
Ja, eben.
Ach, krass. Ja, Brilon hat also doch eine Bedeutung. Aber wir im Kontrollzentrum haben...
Irgendwie läuft da alles zusammen.
Ja, es ist alles eine Geschichte. Wir im Kontrollzentrum haben uns auf jeden Fall den Kopf darüber zerbrochen, wie wir das jetzt machen wollen. Weil das alles ist ein bisschen verzögert worden, der Zeitplan, weil wir Startschwierigkeiten hatten. Und dann mussten wir mit dem Tower absprechen. Das heißt, wir sind ungefähr 20 Minuten nach Plan gestartet. Vieles verändert. Und unser Kontrollzentrum musste sich natürlich damit dann auseinandersetzen. Wir hatten einen Countdown. Und dieser Countdown war quasi unser Handlungsleitfaden. Da stand dann, wann musste was erledigt sein. Und einer meiner Kinder im Kontrollzentrum hat einen wunderbaren Job gemacht und diesen Countdown beobachtet. Und jedes Mal, wenn ein Ereignis auf uns zugekommen ist, hat er sich gemeldet und alle wussten Bescheid. Also wir hatten verschiedene Aufgaben im Kontrollzentrum. Und ja, es war ein bisschen stressig, die Rückholphase, aber dazu gebe ich mal an Karl zurück, um alles zu erzählen, was vor dem Start so war.
Nochmal kurz bei der Landung. Hattet ihr da eventuell so ein bisschen Panik oder auch Angst? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Ding auf einer Autobahn oder irgendwie sonst wie total ungünstig landet im Wasser oder irgend sowas?
Oh ja,
ja.
Oh ja. Ja. Also wir haben tatsächlich, wenn man sich die Landebilder hinterher auch anschaut, wir sind also wirklich so 10 Meter neben einem Waldrand runtergekommen. Und kurz vor der Landung hat es nochmal eine Windböe gegeben. Also wir waren direkt über dem Feld und so eine Windböe, die den ganzen Ballon nochmal einmal so Richtung Waldrand gedrückt hat. Und das sah schon so aus, ob er dann irgendwo oben in den Bäumen hängen bleibt. Und dann kurz vor dem Waldrand hat es nochmal eine Windböe von der anderen Seite gegeben und hat es dann aufs Feld wieder zurückgedrückt. Also das sieht man ganz deutlich bei der Landung, wo wir die Daten ausgewertet haben in den Videoaufnahmen. Und das war schon wirklich so eine... Schwitzeminute, wo wir das
dann
haben, also gesagt haben, boah, bitte gleich nicht irgendwo in so einen 10 Meter hohen Baum reinkraxeln und dann den Ballon da runter so mit dem Fallschirm. Also das war immer die größte Sorge, gerade auch, wo es dann erst hieß, Richtung Hochsauerlandkreis, da haben wir ja schon sehr viel Wald und bewaldet. Und das war so die größte Panik, dass wir irgendwo mitten in so einem abgelegenen Wald runterkommen und dann oben im Baum hängen.
Ich hätte eher Angst gehabt, dass das vielleicht gefährlich wird und dass es auf der Autobahn landet und da irgendwelche Unfälle verursacht oder sowas. Das wäre ja auch möglich, ne?
Wir waren versichert.
Ja, genau.
Ja. Theoretisch ist das ja immer möglich, dass das da runterkommt oder irgendwo an so einer Brücke hängen bleibt oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, da prozentual gesehen relativ gering, dass wir genau eine Straße erwischen. Aber hätte natürlich rein theoretisch passieren können.
Ja. Was wir, glaube ich, während des gesamten Projekts gelernt haben, ist so dieses Ding, man muss manchmal auch einfach auf die anderen vertrauen. Und das ist auch so bei Star Trek immer, diese Frage, wenn der Captain seine Leute hat, mit denen er interagiert auf der Brücke und denen er Aufträge gibt, dann vertrauen die sich ja teilweise wirklich blind. Gerade so bei der Voyager-Crew, was Merlin anfangs erzählt hat. Ne? Und bei uns war das kurz vor dem Start so ein bisschen der Moment, weil Ben und ich waren quasi die beiden, die zuständig waren für den Ballon sozusagen, den quasi startklar zu machen. Und du, Björn, warst auch dann irgendwann dabei. Und wir hatten alle Hände voll zu tun, weil es muss einer quasi den Ballon festhalten, der andere muss mit dem Schlauch da quasi das Helium reinmachen und der dritte muss die Heliumflasche kontrollieren. Und dann hatten wir gedacht, Mist, jetzt hat ja gar keiner die Kameras angemacht, die in der Kiste sozusagen drin sind. Und dann kam einer der Jungs, die vorher mit uns den Ballon zusammengebaut hatten, die diesen Ballonkorb, kam und hat gesagt, Karl, die Kameras sind an. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt haben wir 2-3 Monate dieses Projekt vorbereitet, um Fotos aus der Stratosphäre zu bekommen. und ich überprüfe nicht, dass diese Kameras an sind. Und dann habe ich gedacht, gehst du jetzt nochmal weg, lässt du jetzt nochmal, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten ins Land gehen, prüfst nochmal, ob die Kameras sind, oder vertraust du jetzt einfach den Kids? Und ich habe dann vertraut, weil die mich so angeguckt haben, so nach dem Motto, ey, ich bin auf der weiterführenden Schule, wir sind zu dritt, wir haben das Ding aufgebaut, wir wissen, wie das funktioniert. Und es hat tatsächlich geklappt. Die beiden Kameras haben die ganze Zeit gefilmt. Und als ich dann den Ballon oder diese Kameravideos nach der Landung, als ihr, Björn, als ihr das gefunden hattet, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, selten habe ich mich so gefreut, jemandem Vertrauen zu haben, wie bei dieser Situation. Das war ganz toll.
Ja, kann man aber auch wirklich. Also wir haben das Projekt ja 2017. In den letzten 3, 4 Jahren hat es ja bei uns die Vision Space Academy dazu gegeben. Das ist so ein bisschen bei uns so das Pendant zur Sternenflotte. Nur aus Namensrechten halt, deswegen Vision Space Academy. Und wir haben dort auch tatsächlich Kadettenklassen aufgebaut. Und das sind tatsächlich Schüler, die immer wieder zu uns kommen, Kinder, die immer wieder bei uns dabei sind, die Missionen und Projekte mit uns begleiten. Und da haben wir tatsächlich auch Abschlussklassen. Und das waren jetzt zum Beispiel tatsächlich Kinder, die letztes Jahr durch eine Abschlussklasse gegangen sind bei uns, durch eine Kadettenabschlussklasse. Und die haben das mit Bravour gemacht. Also die haben wirklich tadellos zusammengearbeitet, haben genau ihre Sachen gemacht und wir konnten uns da wirklich blind drauf verlassen, dass das, was sie da zusammengebaut haben, wirklich alles Hand und Fuß hatte. Wo die Probleme hatten, haben die uns sofort gefragt und das funktionierte alles. Und beim Start hatten wir dann noch mal ein bisschen Pech dabei, da wäre doch fast noch mal was schief gegangen. Ja. Wir hatten 2 Halteleinen. Und eine dieser beiden Halteleinen, wir hatten dann auf einmal einen sehr stark aufkommenden Wind. Und eine dieser Halteleinen ist dann gerissen, bevor wir das okay hatten zum Start. Und wir hatten den Ballon dann schon hochgelassen auf 10 Meter und nur noch über diese Halteleine gehalten. Und dann ist eine Leine gerissen. Und das war schon ein Moment, war wirklich so ein Schockmoment, wo wir dachten, er neigte sich dann Richtung Gebäude. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt geht das ganze Projekt hier noch schief, obwohl die Kinder jetzt hier gerade wirklich so explizit super gearbeitet haben daran. Und aber es hat dann zum Glück alles so funktioniert. Wir haben kurz danach die Starterlaubnis von Merlin bekommen. Der Ballon ist gestartet, wäre dann fast noch durch eine Windböe dann in einen Baum reingedriftet worden. Und dann, als er dann am Baum vorbei war, war natürlich dann der Jubel auch auf der Startrampe dann auch sehr, sehr groß dann in dem Moment, wo wir dann alles oben hatten. Und das Ganze haben wir natürlich gemacht vor vielen Zuschauern, weil die Eltern durften halt dazukommen als Zuschauer. Nicht mitmachen beim Projekt, das durften nur die Kinder. Und die Eltern durften an der Startbeobachtung mit dabei sein, wie ihre Kinder dann halt diesen Ballonstart gemacht haben. Und die waren natürlich genauso wie wir total stolz auf die Crew und auf unsere Space-Kadetten, die wir da haben. Und das hat einfach super Spaß gemacht.
Ist ja fast schon... Es ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe, wenn da so ein paar Sachen knapp sind und oder Fingernägel count daneben steht und hofft, dass das alles funktioniert, als wenn einfach alles glatt geht. Das ist ja dann nochmal so ein Kick, den man hat irgendwie, glaube ich.
Ja, das stimmt, ja, aber das kostet echt immer Lebenszeit. Also, wir haben ja wirklich, das ist ja, du bereitest so ein Projekt ist ja nicht in 2 Minuten fertig gemacht. Also du bereitest das ja schon wochenlang vorher vor. Du musst die ganzen Materialien zusammen haben, du musst alles, das Projekt, die ganze Mission, was wir da machen, alles zusammenschreiben. Es gibt ganz viele Meetings dafür, dass wir alles zusammen haben. Und dann möchtest du natürlich auch, dass das klappt. Und was uns auch fast in die Quere kommen wäre, war halt das Wetter auch. Ne? Wir hatten morgens strahlend blauen Himmel und du hast bestimmte Vorgaben. Um zu starten, darf die Bewölkung 50% nicht überschreiten. Und wir hatten strahlend blauen Himmel morgens, haben gesagt, super Wetter zum Start. Ja, und je mehr es in den Mittag hineinging, umso mehr zogen dann Wolken auf. Und wir hatten immer mehr Wolken und Wolken und wir waren echt schon knapp dran, dürfen wir überhaupt noch starten, weil der Ballon ist weiß. Und dann aufgrund des Flugverkehrs, der Sicherheit, wenn du zu hohe Wolkenbelastung hast, darfst du dann halt nicht mehr starten. Aber es hat dann zum Glück dann doch noch gereicht. Und wie Merlin schon sagte, die Crew da im Tower Dortmund, die waren ganz toll zu uns. Also die haben uns das echt einfach gemacht, so da zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, die fanden das auch spannend, dass wir da auch mal so ein Projekt für Kinder gemacht haben.
Ja. Ich wollte mal kurz noch eine Frage stellen, weil ihr wegen der gerissenen Halteleine, wie fragil ist denn so ein Ballon? Wäre der jetzt gegen das Gebäude geknallt? Wäre das dann direkt alles gekippt worden oder hätte man das noch irgendwie retten können? Oder geht der dann direkt kaputt?
aus technischer Sicht muss ich tatsächlich sagen, der Ballon wäre wahrscheinlich kaputt gegangen. Gerade beim Flug in den Baum, das hätte der Ballon nicht mitgemacht. Der ist ja richtig dünn. Wenn man den verpackt hat, dann ist der ungefähr so wie so ein Schuhkarton oder noch kleiner. Also die Verpackung von dem Ding. Und wenn der sich dann aufbläht, wie gesagt, Durchmesser von 15 Meter, so groß wie so ein Haus, das muss schon ganz schön dünn sein, dieses Material. Aber wir hätten einen Ersatzballon gehabt. Okay. Das war ganz cool. Der Deutsche Wetterdienst, den hatten wir vorher noch angeschrieben, ob die noch so einen Ballon haben. Und die haben uns den dann zur Verfügung gestellt. Für den Fall, dass es nicht geklappt hätte, hätten wir noch einen Ersatzballon gehabt. Hätte aber wieder lange gedauert. Wir hätten wieder ein neues Startfenster gebraucht. Und dann hätte Merlin im Kontrollzentrum wieder ackern müssen. Und da muss ich aber ehrlich auch nochmal sagen, dass so viele Faktoren, die am Ende ja dazu geführt haben, dass wir starten konnten, so viele Punkte auf Merlins Checkliste im Endeffekt. Ich bin super froh, dass ich so jemanden wie Merlin hatte, der in so einer Situation den kühlen Kopf bewahren kann. Das ist so.
Ich kann sagen, das war echt schwierig, denn es war schon sehr schwitzig im Kontrollzentrum, weil in den letzten 30 Minuten vor dem Start kam alles aufeinander. Das musste sehen, das musste sehen, das musste gehen. Und wir im Kontrollzentrum hatten ziemlich viel Stress, besonders in den letzten 5 Minuten, weil wir da mit dem Tower telefonieren mussten. Und die im Tower sagen nicht, ja, in 30 Minuten kannst du starten, sondern du kannst jetzt starten oder in der und der Zeit. Und dann rufen die dich wieder an. Also unser erstes Startfenster haben wir verpasst. Da hatte ich gerade mit dem Tower telefoniert, habe auf die Kamera nach draußen geguckt. Wir hatten eine Live-Übertragung. Und ich glaube, ungefähr um die Zeit mag das passiert sein, dass die Leine gerissen ist, weil da hatten die da draußen war ein bisschen aufregend. Und dann habe ich dem Tower gesagt, ja, bitte jetzt nicht jetzt gerade. Es sieht anscheinend gerade ein bisschen stressig aus. Und dann haben die gesagt, okay, in 4 Minuten dürft ihr starten, wenn der eine Flieger gelandet ist. Und dann rufen die mich nochmal an. Dann haben die mich angerufen. Ja, jetzt dürft ihr starten. Jetzt dürfen wir starten. Okay, dann starten wir jetzt. Dankeschön. Warte, jetzt, sofort. Und dann habe ich aufgelegt und den quasi draußen den Countdown gestartet, dass wir starten dürfen. Und dann habe ich meinen Kindern gesagt, also das habe ich denen quasi von Anfang an erzählt, wir jubeln erst, wenn wir sehen, dass der Ballon außer Gefahr ist. Also erst 10 bis 20 Sekunden nach dem Start dürfen wir jubeln, weil wir dann wissen, es ist alles gut gegangen. Davor jubeln wir nicht. Dann haben wir wirklich da gesessen und dem Ballon zugeguckt. Und als er dann an dem Baum vorbei ist, wurde ich gefragt, du Merlin, dürfen wir jetzt applaudieren? Jetzt dürfen wir applaudieren. Und dann ging im Kontrollzentrum der Applaus los und wir waren alle glücklich, dass es geklappt hat.
Wer hat das denn alles berechnet, mit wie viel da gefüllt werden muss oder sowas? Das ist ja bestimmt auch nicht ganz so einfach. Oder macht das ja wahrscheinlich nicht einfach so auf Verdacht.
Da haben Merlin und ich reichlich kommunizieren müssen. Weil man muss sich vorstellen, je mehr Gas in den Ballon reingeht, desto schneller steigt der quasi, aber desto eher platzt er auch wieder.
Ja, habe ich auch eben gedacht.
Sich das aus. Und das heißt, desto kürzer ist quasi die Zeit, die er vom Wind gedriftet werden kann. Und das bedeutet, je mehr Gas ich reinfülle, das ist kontraintuitiv, aber ist so, je mehr Gas ich reinfülle, desto weniger weit fliegt er.
Aber umso sicherer ist das Ganze.
Ja, so, genau, das ist richtig. Und wenn ich zu wenig reinpacke, dann fliegt er halt gar nicht. Oder fliegt ewig und kommt irgendwo dann wieder runter. Weiß ich nicht, in China, weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mussten wir dann so einen Mittelweg finden. Es gibt eine App, mit der man das berechnen kann. Und tatsächlich haben die Berechnungen die Kids durchgeführt. Wir haben das ein paar Mal vorgemacht, ein paar Mal überlegt, wie können wir die Berechnung jetzt machen. Und im Endeffekt, ihr, Merlin, hattet uns ja nur gesagt, wir wollen ungefähr da und da, dass er landet oder nicht weiter als. Und dann kam halt Brilon zum Beispiel. Ne? Dann mussten wir gucken und dann einfach Trial Error. Dann berechnet man eine Menge an Gas und dann muss man natürlich noch versuchen, die richtige Menge reinzufüllen. Und ich glaube, da ist uns ein Malheur passiert, weil der Druckminderer dieser Gasflasche, der hat am Ende angefangen zu zittern. Und dann ging quasi ein bisschen, wir vermuten, etwas zu wenig Gas in den Ballon. Und das hat mal eben knapp 50 Kilometer zwischen Brilon und Björn, wo seid ihr? Zierenberg, glaube ich, irgendwie in den Hessen seid ihr da runtergekommen wieder.
Zierenberg sind wir
da. Das hat das also ausgemacht, ja.
Insgesamt 175 Kilometer von unserem Start vor Ort entfernt, ja.
Habt ihr damit gerechnet?
Nein.
Das war schon eine schöne Autofahrt.
Im Kontrollzentrum war also das ganz witzig. Also wir hatten Brilon berechnet, haben quasi ja ungefähr 1,5 Stunden Flugzeugzeit kalkuliert, hatten unser Team losgeschickt, nachdem noch eine kleine Zeremonie war. Dann hatten wir unsere Teams in Brilon. Und dann kam der Zeitpunkt der auf rausberechneten Landung langsam auf uns zu und es passierte nichts. Und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir ein Signal von diesem Ballon bekommen. Es kam das, aber nichts.
Das stelle ich mir so richtig vor wie im Film, dass alle da vor den Bildschirmen sitzen und darauf starren und auf irgendein Signal oder Geräusch.
Über Armageddon, warten. Da machen jubeln ja, dann genau, ja auch alle los. Genau, das habe ich vorhin mir schon vorgestellt.
Ja, ungefähr so war das. Wir haben dann irgendwann zu dritt oder zu viert, also Ben, Goran, ich und Giesbert, ich glaube, wir haben zu viert vor drei Geräten gesessen und gehofft, dass irgendeins dieser Geräte ein Signal bekommt. Und irgendwann, 2,5 Stunden später, hat es Kling gemacht.
Oh, wir sind also eine Stunde länger wie geplant.
Ja.
Ja, und total. Und wir waren ja mit den Rescue-Teams auch unterwegs. Wir haben ja auch gewartet, ne?
Am wir Ende der
also
Welt.
Die ganze Zeit im Brilon und dann haben wir irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt am McDonald's, bis sie da fertig werden oder so. Und machen jetzt eine Pause und holen uns da erstmal einen Kaffee. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Und haben gewartet und gewartet. Ja, haben wir gerade so unseren Kaffee leer getrunken und dann kam auf einmal endlich die Nachricht übers Telefon. Dann endlich, wir haben wieder ein Signal. Ne? Und dann sofort auf die Autos und dann hieß es, ja, Zierenberg. Und dann war das natürlich vom Brilon aus noch ein ganz schönes Stück zu fahren, ne, um den dann einzusammeln. Ne? Und dann ab auf die Autobahn und dann ja, halt Richtung Hessen runter und dann nach Zierenberg.
Habt ihr zwischendurch gedacht, dass ihr sagt, vielleicht das wird nichts, der wird sich wohl nicht wieder melden?
Ja gut, die Gefahr hast du ja immer, ne, dass so ein GPS ausfällt oder sowas. Ne? Wir hatten ja eine Adresse dran gemacht, also dass es ein Projekt war von uns, ein ungefährliches Wetterprojekt ist und auch mit unserer Adresse dran. Also im schlimmsten Fall wäre es vielleicht irgendwann mal gefunden worden in einem halben Jahr oder sowas in irgendeinem Wald in Brilon und hätten dann uns dann vielleicht irgendjemand mal angerufen und gesagt, wir haben hier so eine Kapsel mit einem verrotteten Fallschirm gefunden. Dann hätten wir vielleicht dann irgendwann später das nochmal dann zurückgehalten. Aber es war schon spannend, weil du fieberst ja mit und du hast ja bestimmte Zeitfenster und man hat ja die Berechnungen gehabt und also die Berechnung müssen wir dann hinterher sagen, also wie Karl schon sagte, also wir gehen davon aus, dass das da an dieser Befüllung, weil da hat es halt an den Druckmesser hat es Probleme gegeben und dass dadurch dann halt ein paar Liter mehr oder weniger Gas und die machen es dann natürlich schon entsprechend dann aus bei sowas, dass du dann halt auf einmal ganz woanders landest, als es vorher geplant war. Ja, also war die Berechnung im Endeffekt hinter Fülle Katz. Aber was funktioniert schon immer glatt, ne?
Seid ihr denn so hochgekommen, wie ihr wolltet oder höher oder nicht so hoch oder?
Ja, wir konnten im Endeffekt aus den Bildern die ganz genaue Höhe können wir nicht ablesen, aber dadurch, dass wir weniger Gas reingemacht haben, sind wir wahrscheinlich höher gekommen. Also die kalkulierte Höhe wäre 35 Kilometer gewesen und ich vermute, dann wären wir bei 36,5
und
am Ende rausgekommen sein. Ja, und genau. Also man könnte ein Höhenmesser einbauen, hätte aber zusätzliches Gewicht bedeutet, sogar gar nicht so wenig. Und deswegen haben wir gesagt, nee, packen wir lieber das Experiment mit rein, weil dann haben wir auch die wissenschaftlichen Gedanken.
Nochmal zu der Frage mit dem, hatten wir Sorge, dass wir ihn nicht wiederfinden, dass wir kein Signal kriegen. Wir hatten so einen Moment im Kontrollzentrum, da war Björn und die ganzen Rescue-Teams schon unterwegs. Da hatten wir das letzte Signal, also da war es abgelaufen seit einer Stunde oder so, unser Ping. Und wir haben überlegt, was machen wir jetzt, wenn wir keinen weiteren kriegen. Und wir hatten ein Signal in der Nähe, das war das letzte Signal, was wir bekommen haben, ungefähr so 20 Kilometer weg von unserem Startpunkt. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir jemanden da hinschicken, um zu gucken, ob der da abgestürzt ist, weil wir keinen weiteren Ping bekommen haben. Und dann einfach zu gucken, ob da ein Haufen kaputtes Etwas liegt. Aber nee, wir haben uns dann dagegen entschieden, wegen dem Wetter und wegen dem Verkehr. Und dann wegen dem Stau. Und deswegen haben wir gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Irgendwann zwischendurch haben wir weiter gewartet, dann kam noch irgend so ein Phantomsignal über einem See. Das können wir bis heute nicht erklären, woher das kommt. Also wir hatten irgendwann einen Ping über einem See.
Ein anderes Experiment.
Irgendwas war das, aber es war ein Phantomsignal, das konnten wir auch nicht replizieren. Das war nur auf einem einzigen Gerät.
Das war übrigens das UFO, was unseren Ballon verfolgt hat. Den haben wir einmal kurz angepingt gehabt.
Genau. Und deswegen haben wir schon überlegt, okay, was ist jetzt? Aber dann kam zum Glück dieses Signal und auf der Karte sah es am Ende wirklich so aus, als ist das Ding am Waldrand. Also hängt es da an einem Baum. Wir haben schon Schlimmstes vermutet. Aber so schön war der Moment, als sie dann übers Feld gelaufen sind, haben wir live mit Kamera angeguckt. Also wir hatten eine Kamera-Live-Übertragung. Und dann
das war das Beste. Ja. Das war das Allerbeste. Oh.
Davon gibt es auch ein Video. Und dann sehen die da irgendwann das Seil und wir im Kontrollzentrum. Wir freuen uns bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, war das Sönke, der todesmutig in das Gebüsch gesprungen ist, um den Ballon zu holen und den Flügel zu holen? Ich glaube schon, oder?
Sönke ist nochmal reingegangen, um den letzten Flügel zu holen. Also der Fallschirm lag tatsächlich so über so einen Feldrand rüber. Also wir konnten einen Fallschirm aufheben und anhand des Fallschirms konnten wir die Box aus dem Feld rausziehen und dann fehlte aber halt noch ein Flügel, der abgegangen ist und der lag dann noch im Feld und dann ist Sönke da in das Feld reingesprungen und hat den Flügel auch noch rausgeholt und damit hatten wir dann komplett alles gerettet und alles war da.
Würde man das eigentlich zusammenschneiden, die Aufnahmen von dem Ballon, wie er auf ihn zurennt und euch, wie er das filmt oder hat er dann nicht mehr gefilmt in dem Moment?
Ich weiß gar nicht, wie lange wir gefilmt haben, weil ich habe das rausgeholt. Ich habe das auch selber noch nie gesehen. Ich würde das gerne mal sehen, das Video, wie wir das...
Gibt es das nicht auf eurer Seite? Ich dachte, man kann das vielleicht da sehen.
Die Videos vom Ballonflug? Ja, da sind ein Teil auf
nicht nur der Ballonflug, auch wie er zum Schluss läuft und das...
Das hat noch niemand aufgearbeitet. Also wir haben momentan kein Social-Media-Team. Das wäre vielleicht eine Idee, aber das hat noch keiner aufgearbeitet, das Videomaterial. Also vielleicht ist das irgendwann mal eine Doku wert, aber momentan liegt das noch auf unseren Speichermodulen, diese Videos, und werden nicht weiter benutzt.
Irgendwo mal in lokalen Nachrichten mindestens erwähnt, weil das ist ja total das coole, spannende Projekt. Habt ihr da irgendwie mal auch das kommuniziert oder war das eher nur unter euch?
Das Witzige war ja, wir haben also die Regionalzeitung, die hat davon berichtet und hat dann gefragt, ob die Videos von uns haben könnten. Und das Lustige an dieser Regionalzeitung ist, die haben auf ihrer Internet-Homepage die Möglichkeit, dass man quasi mit einem QR-Code, den hat man in der Zeitung drin, kann man dann sozusagen digital diese Videos angucken. Auch dann wirklich einen schönen Zusammenschnitt. Aber man muss dafür die Zeitung mit Abonnement haben. Das war total toll. Weil die haben dann neben unseren Artikel haben die den QR-Code gepackt und dann geschrieben nach dem Motto, so jetzt sinngemäß, nach dem Motto, ja, abonnieren Sie die Zeitung, dann können Sie das Video gucken. Das war genial. Also wir haben also auch Werbung für die Zeitung gemacht quasi.
Aber hätte mich auch gewundert, wenn da gar keiner darauf aufmerksam geworden wäre, weil das klingt so cool. Und ich freue mich übrigens so doll für euch, dass ihr den wiedergefunden habt. Weil ich glaube, das wäre ja so eine blöde Ungewissheit, wenn man jetzt dauernd überlegen müsste, oh, ist der irgendwo, wo... Also man weiß dann ja auch aufgrund des abgebrochenen Signals auch nicht, wo er genau runterkommt. Deswegen, also voll gut, dass ihr ihn wiedergefunden habt.
Die Stimmung aus Armageddon, die du gerade beschrieben hast, ne, wo dann am Ende, ich weiß nicht, Billy Bob Thornton ist es, glaube ich, und Liv Tyler sitzen da dann in diesem Kontrollzentrum und so weiter.
Irgendwer legt immer die Hände über den Kopf.
Ja, genau. Das war vergleichbar. Nur, ihr müsst euch vorstellen, dass der Rest irgendwann mal weg war. Es war am Ende nur noch Billy Bob Thornton und Liv Tyler und der Rest des Kontrollzentrums war abgebaut. Weil das Problem war, an dem Tag drauf, wir waren in einem Stadtteilzentrum und an dem Tag drauf, da war da irgendwie eine Gemeinderatssitzung irgendwie sowas. Das heißt, wir mussten ohne bestimmte Uhrzeit dieses Stadtteilzentrum verlassen haben. Jetzt hat sich ja sowohl unser Start verschoben, als auch der Flug verlängert, sodass wir abbauen mussten. Und dann war es wirklich so, ich weiß nicht, Merlin, du kannst dich sicherlich nicht mehr erinnern an diese Situation. Und wahrscheinlich warst du im Tunnelblick, ne? Weil da saßt nur noch ihr drei, vier um dieses Kontrollzentrum herum und rundherum war alles weg. Yeah. Und ich hab die ganze Zeit, wir haben dann abgebaut, ne? Und ich bin jetzt irgendwie alle zwei Minuten zu Merlin nochmal rein und habt ihr jetzt ein Signal? Und als dann dieser Moment kam, also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht so gejubelt. Das war wirklich toll.
Das kann ich gut glauben. Wie viele waren denn da bei in diesem Team eigentlich so insgesamt?
Oh, das ist schwer zu sagen. Es waren ja wirklich, also sowohl bei uns und vor allem, es war eine zweitägige Aktion, es war auch ein etwas anderes Team am Samstag für die Vorbereitungen zuständig als am Sonntag für den Start. Einige Personen waren an beiden Tagen da. Und grob kann man sagen, wir hatten ja unsere Division Heads quasi, das wart ja ihr beide, Manny und Björn, für das Thema Command. Dann waren wir zu zweit für das Thema Technik. Dann hatten wir den Herrn Sundheim, den Künstler quasi, für das Thema Medien. Sönke und Luisa für das Thema Wissenschaft. Also wir vom Team plus unser, sagen wir mal, unser Ground, wir haben das Ground-Based Support-Team.
Unser Verpflegungsteam.
Genau.
Essen für alle.
Ganz richtig. Also, ich glaube, unser Team hatte insgesamt 17, 18 Leute plus die Kids. Ja. Und die Kids waren auch nochmal 16, 17 Leute. Ja,
wir waren etwas über 30, mal 34 insgesamt pro Tag.
Ja, ich muss auch sagen, ohne das Ground Support Team wäre nicht viel gegangen. Also wir haben eine Fee im Team, eine Fee der Technik. Und quasi, der hat draußen und drin verkabelt, dass wir miteinander sprechen können, das Audio über alles. Und es war einfach so eine Erleichterung, ihn im Team zu haben. Also Grüße gehen raus an Giesbert, wenn er das hört. Danke für deinen Einsatz, das war toll.
Ja, hat er mega gemacht, war wirklich ja, super.
Deswegen absolut genial. Ich war auch super froh, das Team zu haben. Und was ganz interessant war, wir haben quasi Karl und ich andere Aufgaben gemacht als sonst. Wir sind normalerweise in anderen Divisions.
Stimmt, ja.
Deswegen, wir haben quasi Aufgaben geswitcht. Eigentlich bin ich in der Technical Division, in der Engineering und Karl in der Science. Und dann war ich einfach mal in Command und Karl in der Technical Engineering.
Normalerweise ist es bei uns im Verein so, dass quasi jeder die Aufgaben übernimmt, die man auch so im privaten Leben grob macht. Und bei der Aktion mussten wir halt so ein bisschen schauen, wer hat vielleicht welche Soft Skills und speziellen Fähigkeiten. Bei dir, Björn, ja zum Beispiel diese Möglichkeit, mehrere Sachen gleichzeitig im Blick zu behalten und den Überblick zu behalten in komplizierten Situationen. Oder eben bei unserem Küchenteam, beziehungsweise ich würde sagen, das war ja auch unser Ground-Based-Support-Team, die mussten das ja schaffen, in kürzester Zeit auch die Mahlzeiten für die Kids fertig zu kriegen, weil das hatten wir so gebucht, dass quasi die Kids den ganzen Tag bei uns betreut wurden.
Genau, da wurde gekocht für die und das haben die super gemacht und das war genau abgestimmt, dass wir genau die Pausenzeiten hatten, die Kinder gut verpflegt und versorgt wurden da. Also es war wirklich eine herausragende Teamarbeit wieder, dass wirklich alle Bereiche so zusammengearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, auch das Vision, was Vision auch wirklich ausmacht, dass wir dieses Star Trek wirklich leben. Also es ist wirklich bei uns wie so eine Brückencrew, wie auf Voyager, wie auf Enterprise, ja, wo du wirklich so diesen familiären Zusammenhalt hast. Jeder kennt seine Aufgabenbereiche, jeder hat spezielle Soft Skills, womit wir zusammenarbeiten können. Und dieses Hand in Hand, und das funktioniert einfach wunderbar bei uns. Das heißt also, ich sag das ja immer wieder, bei uns wird kein Star Trek gespielt oder es ist ein Cosplay. Wir sind immer noch ein Bildungsverein, also ein Verein für Kinder- und Jugendförderung. Und wir leben es tatsächlich aus. Ne? Also das, was in Star Trek immer so in den Serien gezeigt wird, das leben wir wirklich aus. Wenn jemand bei uns in den Verein kommt, wie Karl dann schon sagte, dann fragen wir nicht, was möchtest du spielen, sondern wir fragen, was machst du beruflich? Und wenn der mir sagt, ich bin ITler, dann landet er bei uns in der Engineering. Und wenn er mir sagt, ich bin Rettungssanitäter, dann geht er bei uns in die Medical-Abteilung. Also das ist dann tatsächlich wirklich, wir haben die Bereiche dann über Star Trek und leben das dann tatsächlich dann auch wirklich so aus mit eigenen Abteilungsleitern. Und das ist alles wirklich wie so eine Brückencrew aufgebaut. Und deswegen funktioniert dieses Zusammenspiel, auch dieses Hand in Hand gehen in den einzelnen Bereichen. Das klappt einfach wunderbar und es macht einfach so irrsinnig Spaß. Und es ist damit auch ein total tolles Hobby und gleichzeitig auch noch die Gemeinnützigkeit dahinter, weil wir Kindern spielerisch wirklich was beibringen, so wie es eigentlich so ja, von Roddenberry vorgelebt wurde, ne? Oder erdacht war, ne? Dass man halt mit diesen Kadetten halt zusammen eine Einheit wird und man wird halt eine Crew. Und das leben wir tatsächlich so aus und das macht halt auch irre Spaß so.
Und wenn man jetzt in dem Verein mitwirken möchte, muss man dann auch einen Beruf haben, der thematisch passt, oder würde jetzt auch jemand aufgenommen werden, der eigentlich noch keine Vorkenntnisse hat? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also ja, abgesehen
ganz,
von den
ganz
Kindern.
Klar, also bei uns kann jeder wirklich mitmachen. Wir haben auch schon gehabt bei uns im Verein, dass wir junge Menschen geholfen haben, in ihre Berufsausbildung zu kommen und die auch durch ihre Berufsausbildung zu begleiten, dass sie ihre Abschlüsse gemacht haben und dann auch neue Interessen entdeckt haben. Bei unseren Kindern ist es ja zum Beispiel auch so, wir bauen die Kinder als eigene Crews auf und die finden dann irgendwann so ihr Spezialgebiet und sagen so, boah, Technik interessiert mich total oder Medizin interessiert mich total. Und da haben wir sogar schon Kinder gehabt, oder Jugendliche gehabt, die echt deswegen die Schule gewechselt haben, damit die dann halt speziell dann halt in diese Richtung gehen können, was sie interessiert, damit sie das dann hinterher studieren können. Und bei der Arbeit ist es genauso. Wenn jemand zu uns kommt, ja, ist es keine Berufsausbildung, Pflicht, ja. Einsatz zählt. Und wenn mir einer sagt, ich möchte gerne in den und dem Bereich dann mithelfen und tätig sein, dann kriegen wir das auch hin. Also dann lernen die Leute bei uns was oder wir helfen dann da auch den Einstieg in Berufsausbildung oder wenn es ganz berufsfremde Felder sind, dann gucken wir, wo passt es am besten rein. Ne, das heißt also, dann schauen wir, das und das könnte passen oder du hast wie Karl schon sagte, spezielle Soft Skills, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und dann finden wir da schon den passenden Bereich dafür. Also das klappt bei uns immer ganz wunderbar. Und wie gesagt, wir haben auch ein Team, was immer unterstützt, ne? Also wir haben immer, da wird keiner alleine gelassen. Wir haben immer Leute, die helfen, zur Hand stehen. Jeder darf Fragen stellen bei uns. Jeder darf Fehler machen. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, ne? Bei uns wird offen und ehrlich über alles geredet. Ja, wir wollen dieses hinterm Rücken reden auch nicht oder oh, der kann das nicht und so. Ne, das gibt's bei uns nicht. Also jeder wird so genommen, wie er ist und wir finden einfach da auch den passenden Fleck da drin. Also das passende Fleckchen, wo die Person
dann sein kann. Muss man bei euch in der Gegend wohnen oder geht das auch? Muss man bei euch in der Gegend wohnen oder geht das
auch? Also unsere Crew besteht tatsächlich, ist wirklich deutschlandweit. Also wir haben.
Echt? Weil ich habe gerade geguckt, ich bräuchte mit dem Fahrrad 17 Stunden, das ist mir zu weit.
Also wir haben wirklich von Bremen, Hamburg bis hin nach München haben wir Vereinsmitglieder bei uns, die da mit bei sind. Die sind natürlich nicht immer bei Missionen dabei, aber wir sind halt Star Trek, wir können viel kommunizieren. Ja, man hat auch Möglichkeit, Projekte mitzuwirken, auch online oder dann kommen Leute mal in Urlaubszeiten oder für bestimmte Wochenenden dann mal angereist, wenn wir dann mal so längere Wochenendprojekte haben, so ein verlängertes Wochenende. Das funktioniert ganz wunderbar. Also, wie gesagt, wir sind da ganz deutschlandweit vertreten und ja, wie gesagt, macht total Spaß. Jeder kann mitmachen in der Form, so viel Zeit er hat und so viel, wie er möchte bei uns. Das ist auch immer ganz wichtig. Also da gibt es auch nicht so einen Druck, wo man sagt, boah, du musst aber so und so viele Stunden für den Verein machen oder du musst die und die Sachen leisten und sowas. Gibt es bei uns nicht. Wir bauen da keinen Druck auf. Jeder darf so viel machen, wie er möchte.
Gibt es da Altersgrenzen?
Tatsächlich nee. Nicht. Also wir haben ein richtig bunt gemischtes Team, was das Alter angeht. Also Merlin und ich sind eher so die jüngere Generation oder mittlere Generation, würde ich sagen. Die Kids fangen ja auch schon an. Die Vereinsmitgliedschaft, das machen die, also ist für Kinder auch möglich. Aber wir sagen quasi so in diese Stammcrew, das ist jetzt quasi, würde man sagen, bei Star Trek so die Hauptrollen, ne, die man immer vorne auf der Brücke sieht, kommen die im Alter von 14 bis 16 Jahren. Und dann nehmen wir sie so ab dem Zeitpunkt, wo sie irgendwo ihren Schulabschluss haben, kommen sie dann in den Genuss, auch mal Missionen selber begleiten oder selber leiten zu können. Das ist so das Alter, wo wir uns jetzt aktuell gerade befinden. Und dann, sagen wir mal so, der Vereinsvorstand, ne, ihr seid ja 40er, 50er Jahren und dann irgendwie, unser ältestes Vereinsmitglied ist, glaube ich, 70 geworden jetzt letztens.
Oh ja. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Also wie gesagt, von 7 bis 70 haben wir, glaube ich, alles dabei. Also und wie gesagt, wir finden für jeden was dabei und jeder kann mitmachen, wie er gerade lustig ist.
Und ja, man kann auch dann seine Laufbahn so verändern, wie man das möchte und wo man seine Interessen hat. Bestes Beispiel dafür, ein gutes Beispiel würde ich sagen, bin ich zum Beispiel. Ja, bin genau. Ich. Ich habe in der Science gestartet als frischer, damals war ich noch Schüler, als ich angefangen habe. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her.
Ja,
das ist so lange schon. Und dann habe ich in der Science angefangen und irgendwann gemerkt, ja, Science ist nicht das Einzige, wofür ich mich interessiere. Ich finde auch die Technik sehr cool. Und dann hat sich das entwickelt über einige Veranstaltungen hinweg. Und so bin ich quasi in die Ebene der Engineering gerutscht und jetzt quasi ein Doppelstartler in der Science und Engineering. Und habe jetzt tatsächlich die Rolle des Koordinators für informationstechnische Verbesserungen, wie es so schön heißt, in der Engineering-Abteilung.
Und die Abteilungen, die wir haben, sind mittlerweile auch echt gut vernetzt. Als ich angefangen habe, tatsächlich, bei mir ist schon ein bisschen länger her, aber da haben wir so ein bisschen geguckt, dass wir uns finden, dass wir die Veranstaltungen mal planen, dass wir uns auch auf der Brücke organisieren, weil die Veranstaltungen, die wir normalerweise machen, sind ja mit unserem Raumschiff-Simulator, der heißt Vision Versum, also dieses Projekt Open Stars war jetzt mal ein Leuchtturmprojekt, aber das ist quasi so, dass es auf der Brücke quasi die gleiche Verteilung gibt wie bei Star Trek, es gibt einen Captain, einen ersten Offizier, einen Wissenschaftsoffizier und so, hatte ich wahrscheinlich Alexandra auch schon mal erzählt. Und die Abteilungen, die wir dann quasi im Verein haben, die stellen auch immer das Personal in der Regel für diese Brückenmissionen sozusagen. Also ich quasi, der im zivilen Leben auch was mit Naturwissenschaft zu tun hat und dann eben im Verein auch Wissenschaft mache, bin dann auch Wissenschaftsoffizier auf der Brücke. Und das ist sehr, sehr cool, weil man ist man selbst. Und das habe ich bei Star Trek auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man sich die Rollen anguckt oder die Figuren anguckt, das wirkt alles sehr authentisch. Jetzt, wenn man sich überlegt, Leute, die etwas besonders sind, das war ja auch in eigentlich jeder Star Trek-Crew. Gibt es irgendjemanden, der, wo man sagen würde, der tanzt auf den ersten Blick ein bisschen aus der Reihe? Also zum, beim besten Fall ist der Commander Data zum Beispiel, ne? Und trotzdem gelingt es allen immer, den in die Crew zu integrieren. Und da bin ich echt stolz, dass wir das im Verein hinkriegen. Und das ist natürlich auch euch im Vorstand, Björn, ne, zu verdanken. Aber auch, sagen wir mal, dem Mindset, was wir mittlerweile haben. Auch dank dir, Merten, zum Beispiel.
Das hört sich sehr harmonisch an, alles. Und um nochmal auf das Projekt zurückzukommen, ihr hattet ja Experimente erwähnt, botanische und auch andere. Habt ihr da irgendwelche Ergebnisse draus ziehen können?
Das ist wissenschaftstheoretisch das Tollste, was einem passieren kann, weil man vergisst tatsächlich, wenn man gerade an der Uni passiert das häufiger mal, dass man ein Experiment macht und es kommt nichts raus. Und dann ist man immer sehr enttäuscht. Ja, klar. Es ist wirklich so, dass man dann denkt, oh Gott, das ist alles schief gelaufen, ist alles falsch gelaufen. Aber wissenschaftstheoretisch gesehen ist kein Ergebnis auch ein Ergebnis. Man sagt ja immer, na gut, ich habe jetzt eine Hypothese, sagt zum Beispiel, dass, weiß ich nicht, wenn ich einen Stein runterfallen lasse, dass der dann auch auf dem Boden aufkommt, weil Schwerkraft, ne? Und wenn er plötzlich nicht auf dem Boden aufkommt, dann ist das auch eine Erkenntnis, weil da muss irgendeine Störvariable reingekommen sein. Und ich würde vermuten, also zusammen mit dem Rest unseres Wissenschaftsteams, dass es so tatsächlich passiert ist. Also bei dem Experiment, was wir jetzt hatten, haben wir ja einige Blätter mit Sonnencreme beschmiert und einige mit Alufolie, um zu gucken, wie wirkt sich eigentlich das Sonnenlicht sozusagen darauf aus, also die hohe ultraviolette Strahlung, die es da oben gibt. Aber wir haben nicht bedacht, dass das Ding noch relativ kurz da oben ist. Also so die Peakphase, die war sehr kurz und wir vermuten auch, dass zusätzlich der Ballon das Ding auch nochmal verdunkelt hat, weil der war ja auch nochmal oben drüber. Und deswegen tatsächlich haben wir kein Ergebnis. Und das können wir entweder auf eine Störvariable schließen, nämlich, dass der Ballon das Ding verdunkelt hat, oder wir schließen darauf, dass es keinen Zusammenhang gibt. Und das sagt uns, wir müssen den Versuch nochmal machen. Und das ist spannend. Also wissenschaftstheoretisch ganz toll und das lernen dann die Kinder auch bei uns, dass sie nicht enttäuscht sein sollen, wenn es mal nicht knallt im Chemieexperiment, sondern dann einfach nach einer rationalen Erklärung suchen müssen.
Habt ihr das geplant, das nochmal zu machen?
Also ich würde es wahnsinnig gern nochmal machen. Ich auch. Für nächstes Jahr. Also vor allem das Abenteuer. Es war ja ein Riesenabenteuer. Und ja, ob das genauso aussehen wird, weiß ich nicht. Ob wir vielleicht dieses Mal die Kameras anders ausrichten, ein anderes Experiment vielleicht obendrauf packen, von woanders starten, das müssen wir noch schauen. Aber ich denke,
vielleicht mir, solange die erste Raumfahrt machen.
Das wäre genial. Das wäre genial. Genau, aber ja, also prinzipiell ja.
Wenn ihr das macht, dann komme ich ins Kontrollzentrum und Sandra geht in das Außenteam oder andersrum und wir machen einen Live-Podcast und schneiden das komplett mit alles.
Ja, total
da hättet ihr die tollsten Situationen gehabt. Ganz kurz vorm Start, das absolute Highlight, da haben nämlich Merlin und ich die Funkverbindung verloren.
Ja.
Das war der Hammer, da hättet ihr uns filmen müssen oder hier mit Mikrofon quasi... interviewen müssen.
Das war eine Katastrophe, war das.
Das war Moment.
3 Jahre meines Lebens.
Ja, das waren 3 Jahre meines Lebens, weil ich war da im Kontrollzentrum und habe ins Mikro gebrüllt, Karl, lass das Ding los.
Ich stand draußen und habe nur gehört, okay, jetzt ist nichts mehr, kein Countdown, nichts. War das jetzt richtig, war das jetzt falsch? Und glücklicherweise haben wir es dann...
Dann kam vorher noch mal eine Ansage, wir testen den Countdown noch mal.
Nein, die Ansage war, wenn ihr den nicht hört, sagt Bescheid. Das war die Ansage.
So. Und dann war aber auch irgendwie der Ton dann weg. Und das haben wir halt nicht mehr mitgekriegt. Und dann kam irgendwann der Countdown. Und wir standen da, war das jetzt der Test oder war das jetzt der Echte? Ne? So.
Aber das fände ich auch richtig cool. Dann würde ich auch gleich ein ganzes Wochenende bleiben, weil Münster hat ja echt so viel auch zu sehen. Gibt es da nicht auch dieses tolle Planetarium?
Ja.
Oh, da bin ich so gerne hin. Und ich glaube, also Münster habe ich schon öfter auf dem Schirm gehabt. Das ist, da scheint einiges zu bieten. Da war letztens auch irgendeine Veranstaltung mit Space, ne? Aber ich konnte nicht hin wegen meinem Kind, leider. Also ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ich habe so ein schlechtes Zeitgedächtnis.
Das ist erst ein paar Monate her, ne?
Ja,
Alexandra hatte uns die. Aber von hier aus war das auch sehr weit, leider.
Ja, es
Münster lohnt sich immer.
Ja.
Der gute Klaus, Grüße an München, der Vater von der Alexandra, der hat ja das Visionversum quasi im Alleingang programmiert, also den ganzen Simulator, den wir haben. Mhm. Als wir dann halt damals über die Alexandra, als ich die kennengelernt hatte, ich habe die über Facebook damals kennengelernt, Und Klaus sagte erst so, was ist das für ein komischer Mann, der mit meiner Tochter schreibt. Und dann haben wir halt telefoniert und haben dann irgendwie 3 Stunden telefoniert. Das war so, als ob wir uns ewig kennen. Und der hat dann einfach mal spontan gesagt, was macht ihr über nächstes Wochenende? Wir kommen mal nach Münster. Und dann haben die das tatsächlich gemacht, sind nach Münster gekommen und dann habe ich die dann hier wirklich persönlich kennengelernt. Und es war wirklich super, wie die dann hier hinkamen. Und ich kann nur sagen, Münster ist immer eine Reise wert. Und wenn ihr hier vorbeikommt, ich zeige euch diese Stadt gerne mal. Ich bin hier geboren. Dann gibt es also auch eine schöne kleine Stadtführung dazu.
Ist ja auch eine schöne Stadt, optisch.
Ja, tja, wirklich.
Okay. Wir hatten lange so kein Außenteam mehr. Das ist schon ein Jahr her wieder.
Stimmt, da waren wir in Eberswalde.
Dann ja, fünf Tag.
Haltet euch mal ein bisschen ran mit eurem nächsten Projekt.
Frank, beruhig dich, mach jetzt keinen Druck.
Nächste Woche.
Wir haben ganz viele Projekte mit Vision. Ja. Und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr noch ganz spannend, wir haben da noch einiges in der Pipeline, möchte ich noch nicht so viel von erzählen. Aber ich glaube, wenn das dann soweit ist, ich glaube, dann sprechen wir uns da auf jeden Fall nochmal wieder.
Ja, sehr gerne, könnt ihr auf jeden Fall wiederkommen.
Also ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man in diesem Verein ist, fährt man ziemlich häufig nach Münster, aber man sieht nicht viel von Münster, weil man so beschäftigt ist. Also
ja, das glaube ich.
Ich bin bestimmt ein, zweimal im Monat in Münster, inzwischen echt häufig. Ja. Diesen Monat stimmt. War ich 4-mal in Münster, glaube ich, oder 3-mal. Also schon fast so ein regelmäßiges Pendeln nach Münster. Und ich sehe nie was von Münster, weil wir von morgens bis abends...
Dann nehmen wir doch endlich mal ein Zimmer hier.
Ja.
Also wenn der Verein mir das bezahlt, dann gerne.
Dann sind wir wieder raus. Geld haben wir nicht. Wir haben alles, wir haben Harmonie, wir haben eine tolle Crew, wir haben alles, aber Geld, das haben wir nicht.
Ja.
Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen über Star Trek sprechen.
Gerne, gerne.
Seid ihr... Glaub, ist der ein oder andere vielleicht sogar durch Star Trek dahin gekommen? Ist das möglich?
Ja. Also ganz witzige Geschichte. Es war bei mir eine längere Reise. Ich habe beim Trek Dinner Bremen angefangen. Grüße gehen raus. Und war dadurch auf der Botanica Ghost Space. Vor etlichen Jahren war ich durch die da. Und da ist es tatsächlich passiert, ohne dass ich es wusste, das haben wir erst im Nachhinein rausgefunden, dass Karl befördert wurde und ich dabei gewesen bin, bevor wir uns kannten. Das war vor vielen, vielen Jahren.
Oh Gott.
Ja.
Ein schlimmer Tag in meinem Leben.
Ich fand den super.
Und es gibt ein Video, wo ich eben im Hintergrund zu sehen bin und das fanden wir ganz funny. Und dann... 1 oder 2 Jahre später war ich in meiner Schule ganz gut mit Projekten vernetzt und ich dachte mir, ist doch ein Bildungsverein. Komme ich mal auf die zu und frag die, ob die kooperieren wollen. Dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, dann habe ich den Verein eingeladen bei uns auf einer Tagung, die ich mit koordiniert habe, da war ich Mitplaner der Tagung, eingeladen. Dann war Björn vor Ort in Euthen in der Schule und an dem Tag hat er mich noch in den Verein akquiriert. Ich glaube, das war am selben Tag, wo er mich quasi assimiliert hat und dann einen Monat später
war ich... Widerstand ist zwecklos.
Genau, Widerstand ist zwecklos.
Ich bin der Borg schlechthin. Bei uns gibt es halt den Borg King, nicht die Borg Queen.
Das B in Björn steht wahrscheinlich für Borg, ne?
Björn Borg,
und ein paar Monate später war ich dann das erste Mal da in Münster. Da hat Karl mich eingeladen für so ein Meeting, wo man dann mit dem Team gemeinsam darüber, also da kannte ich noch keinen, so über Vision für Schule philosophiert, so ein paar Sachen. Und das war krass. So, das war das erste Mal, dass ich in eine Gruppe neu dazugekommen bin und so direkt ein Teil dieser Gruppe war. Und eins führte zum anderen, dann waren irgendwann die Vision in Euthen und da war ich schon festes Vereinsmitglied. Also es ging dann alles Schlag auf Schlag und so hat Star Trek und meine Begeisterung dafür mich tatsächlich in den Verein gebracht.
Ja, cool.
Bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Ich habe, als ich angefangen habe zu studieren in Münster, einen Verein gesucht, wo ich mich quasi außerschulisch nochmal pädagogisch betätigen kann und wo ich einfach das, was ich im Studium lerne, auch mal ausprobieren kann. Weil wir haben im Lernstudium halt echtes Problem. Wir starten das Studium und dann geht das erstmal 3 Jahre fast nur Theorie. Gibt natürlich ein paar schöne Praktika, bei uns im Verein übrigens auch möglich. Und dann habe ich gedacht, irgendwas möchtest du auch parallel noch machen. Dann wieder so Verein für Kinder- und Jugendförderung an. Und darüber bin ich auf den Verein gekommen und habe gedacht, na cool, eigentlich ist das doch genau das, was du möchtest. Du bist Raumfahrt begeistert und Star Trek fand ich auch cool natürlich. Und habe mich dann dem Verein angeschlossen, bin aber dadurch erst wirklich zum Star Trek-Fan geworden. Und am Anfang, und das haben tatsächlich einige aus unserem Team so gemacht, haben wir uns dann erstmal ein paar Star Trek-Folgen zusammen angeguckt, um einfach zu kapieren, ja, wie funktioniert das eigentlich in dieser Crew? Und bei mir war so The Next Generation so die Hauptinspiration schlechthin. Was unsere Uniform angeht, ist es ja eher Deep Space Nine. Also ne, wir haben uns eine eigene Uniform designt, die basiert aber lose auf der von Deep Space Nine. Und dann war es halt Next Generation und habe mich dann so der Wesley Crusher. Das ist mir relativ ähnlich, wenn man mich auch mal sieht und so. Das ist, passt schon ganz gut.
Du hast auch immer so schicke Pullover an.
Ja, genau, das kommt dazu, richtig. Der hat ja dann dieses komische Kadettenoutfit, was er da anhat mit dem Regenbogen, ne? Ja. Genau, und bin darüber dann so ein bisschen auf die Schiene gekommen. Und dann konnte ich quasi im Verein so ein paar Projekte umsetzen und habe immer mehr Verantwortung in dem Sinne bekommen. Und mein Traum war es immer, quasi mein eigenes Team zu leiten, beziehungsweise sich mal ausprobieren zu können in der Steuerung von Projekten. Und das hat mir der Verein dann irgendwo mal ermöglicht. Und ich bin sehr zufrieden damit tatsächlich. Auch das neben dem Lernstudium mal gemacht zu haben, weil einem das natürlich den Horizont erweitert und die Möglichkeit halt gibt, out of the box mal Projekte umzusetzen.
Ja, da kann man bestimmt viel dazu lernen, wenn man dabei ist.
Ja, ja. Ist auch nicht immer leicht, ne? Wenn man das vorher noch nie gemacht hat, ein Team zu leiten und auf einmal Verantwortung zu haben für eine Gruppe. Und Karl hat auch in der Zeit im Verein Höhen und Tiefen erlebt bei der Teamleitung, wie das immer so ist. Ja. Aber er hat das alles mit Bravour gemeistert und hat sich dann wirklich dann zum Leiter der Science auf der Vision hochgearbeitet und hat das auch wirklich mit Bravour gemacht in den letzten Jahren und hat auch viele Herausforderungen gehabt, auch viele Aufgaben gehabt und hat das ganz perfekt gemacht und daher auch verdient da, wo er jetzt ist.
Ja, cool. Wie sieht das bei dir aus, Björn? Wie bist du dazu gekommen? Hatte das auch irgendwas mit Star Trek zu tun?
Ja, also der ganze Verein beruht ja auf meine Idee. Also ich hab irgendwann mal die Idee gehabt für den Verein. Ich habe das ich habe von Star Trek immer super. Ich habe von Kindheitstagen immer war ich so ein bisschen Science Fiction begeistert. So gerade so Star Trek, auch Star Wars, Battlestar Galactica. Das waren so meine drei Sci-Fi-Serien, die ich immer sehr gerne geguckt habe. Und wir haben dann 2016 waren wir dann mal hier in Bottrop-Kirchhellen im Moviepark, wo sie den Star Trek Plaza hatten mit der Star Trek Achterbahn. Und da kommst du ja halt einmal auf die Brücke oder da konntest du auf die Brücke gehen und dann die Enterprise D Brücke nachgebaut. Und wir fanden das total toll. Und wir hatten dann einmal so einen Tag, wo da im Park alles schief gegangen ist. Jede Achterbahn war kaputt. Es war alles. Alles ging daneben, also wir hatten so den richtigen typischen Montag da erwischt, wo alles daneben lief. Und ich war dann auch schon ein bisschen angesäuert, weil wir hatten so ein Zwei-Tages-Ticket und nichts funktionierte da, sind in der Looping-Bahn kopfüber hängen geblieben. Dann war die Holzachterbahn kaputt, stand da 2 Stunden an, dann hieß es, wir haben da einen technischen Defekt, wir müssen gerade schließen und wieder zumachen. Also jedes Gerät, jedes Fahrgeschäft schien da an dem Tag kaputt zu sein. Und dann habe ich mich da halt beschwert und hatte dann da im Beschwerdemanagement zwei nette junge Männer, die dann halt so ein bisschen meinen Unmut zu spüren gekriegt haben. Ich war wirklich sauer an dem Tag, weil wirklich nichts funktioniert hat. Die Pommes waren kalt, der Milchshake war verschimmelt.
Das geht zu weit.
Das war wirklich alles, was da
schief ist gut, ja.
So, und haben die gesagt, ja, du kriegst von uns jetzt hier 2 Freifahrten pro Tag für die Star Trek Achterbahn, wo du durch den Hintereingang reingehen kannst. Und die haben uns dann irgendwie vergessen, diesen Schein abzunehmen, womit man dann halt, den man dann halt abgibt, damit man da reingehen kann. Und dann sind wir halt nicht zweimal hinten rum reingegangen, ich glaube, es sind dann 15 Mal. Und irgendwann haben wir gar keine Lust mehr auf Achterbahn fahren. Wir fanden einfach nur geil, auf dieser Brücke zu stehen. Und haben dann einfach auf der Brücke und haben dann immer die Leute einfach durchgehen lassen. Und wir sind einfach auf der Brücke geblieben und hatten die Brücke dann immer ganz für uns alleine. Und irgendwann waren dann das Personal, die waren total nett und waren lustig drauf und sagten dann irgendwann, ja, eigentlich ist das verboten, aber wenn gleich die Pause ist, bis die nächsten kommen, könnt ihr euch mal einmal so auf den Captain-Stuhl setzen und dann könnt ihr ein paar Fotos da machen auf der Brücke und sowas. Und dann haben die das mit uns dann da gemacht, dann konnte man ein paar Fotos machen. Und das war total klasse, die haben das total super gemacht mit uns. Ja, und dann ist da so die Idee gewachsen, lass uns doch sowas auch mal bauen, das ist doch ganz nett. So, ja, das war so die Grundidee, wie dann halt Vision irgendwann entstanden ist. Eigentlich war ein Kulissenbau geplant und daraus ist dann halt immer mehr geworden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ja gut, ist natürlich, brauchst du einen Raum für ein teures Projekt, sowas so umzusetzen, ne? Man braucht die Räumlichkeiten, man muss das alles kaufen. Die Technik dazu kostet mehrere zigtausend Euro. Da hat man das schon fast wieder verworfen. Ja, und dann kamen wir dann halt über Bekannte auf das Gespräch Kinder und Handys und dass sie heute alle noch auf dem Handy sitzen und gar nicht mehr nach draußen wollen und hin und her. Und da haben wir dann immer gesagt, lass uns doch mal irgendwas für Kinder machen. Ein Projekt, wo die was mit Technik haben, aber wieder von den Handys ein bisschen wegkommen. Und also ein großes Handy im Grunde, wo sie reingehen können. Und da kam wieder, lass uns noch eine Kulisse bauen. Und daraus ist dann der Raumflugsimulator geworden. Ja, und aus dem Raumflugsimulator sind dann halt Leute wie Karl und so hinter dazugekommen. Wie Karl schon sagte, wir arbeiten mittlerweile mit Universitäten und Schulen zusammen. Man kann bei uns Berufsfeldpraktikas machen von der Universität aus. Ja, und dann ist das so ein richtiges Bildungskonzept irgendwann daraus entstanden und immer mehr. Ja, und das ist dann halt Vision heute als reiner Verein für Kinder- und Jugendförderung mit einem Bildungsansatz dahinter. Alles unter Vorbild von Star Trek halt, ne? Also wir haben im Grunde das, was so die Illusion von Star Trek ist, in real einfach umgebaut. Und ja, das funktioniert tatsächlich, ne? Und machen da ganz viele Umweltprojekte hinter. Und wir haben also alle Möglichkeiten. Erste-Hilfe-Kurse für Kinder, was wir mit einbauen in die Projekte. Ja, jede Mission hat irgendwelchen schulischen Lerninhalte mit dabei. Und ja, das, wie gesagt, das wird dann halt durch solche Teams wie die Science oder Engineering dann entsprechend umgesetzt. Ja, und gerade die Mischung aus den alten Hasen mit der Lebenserfahrung und die Studenten und die Jungen, die jetzt dabei sind, diese ganze Mischung hat sich da ein wahnsinnig gutes Bildungsprojekt raus entwickelt, was immer mehr Anklang findet, wo immer mehr Städte mittlerweile auch aufmerksam drauf werden und sagen, ey, das ist echt Wahnsinn, was ihr da macht. Ja, und ich sage immer, wir spielen kein Star Trek, wir sind Star Trek.
Wie lange ist das her mit der Achterbahn?
Ja, 2016 war Achterbahnfahrt, 2017 ist der Verein gegründet worden. Ja, und wir sind jetzt wie gesagt, seit 8 Jahren gibt es uns jetzt als Verein.
Da habt ihr viel geschafft in einer kurzen Zeit.
Ja, und es geht immer weiter nach oben. Also wir haben also jedes Jahr, nehmen wir uns vor, mal vielleicht noch ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, damit wir auch mal
Das wird nichts.
auch noch mal ein bisschen Freizeit für uns haben, aber irgendwie wird das nichts mehr.
Nee,
Das
das
wird immer
glaube ich,
von Jahr zu Jahr
das
größer
kannst du
und
vergessen.
besser. Und
Das Schöne ist aber auch, wir werden auch immer mehr. Das heißt, wir können es bestenfalls wirklich schaffen, dass nächstes Jahr jeder Einzelne weniger machen kann, der Verein aber insgesamt dennoch weiterkommt. Und das ist
Ja.
das Schöne. Mit jeder Person, die dazukommt, kommen neue Ideen in den Verein, aber auch Entlastung für die, die schon da sind. Und trotzdem können wir den Kindern und Jugendlichen mittlerweile echt ein konstantes Angebot bieten. Das haben wir jetzt mal so im Raum rund um Unna, das ist ein bisschen südlich von Münster, ja da geschafft, wo wir die Kinder mittlerweile auch schon im dritten Kadettenjahr sozusagen jetzt haben. Letztes Jahr hat dann die erste Graduation auch stattgefunden. Das ist schon toll. Auch zu sehen, wenn die immer wieder kommen und sich selber so langsam finden in der Crew, macht echt Spaß zu sehen.
Ja, sie entwickeln sich da richtig rein. Also das ist echt super.
Habt ihr Lieblings-Star Trek-Serien?
Ja.
Also, ja.
Also muss ich sagen, ja.
Ja, ich auch, ja, klar.
ich kann sagen, also es wird es immer bleiben, egal was alle anderen sagen. Star Trek Voyager, absolut, damit bin ich aufgewachsen. Es ist meine Kindheit, Seven of Nine, Harry Kim, Tom Paris. Habe diese Serie so oft gesehen, dass ich nur ein Foto von irgendeiner Folge brauche und sagen kann, welche Folge das ist und was in dieser Folge passiert. Und ja, ich habe auch eine Lieblingsfolge, ganz klar. Ich denke, Ein Jahr Hölle ist so
Oha.
ziemlich die beste Doppelfolge von der Serie. Die ist einfach genial und ich mag Temporalparadoxien sehr. Habe auch mal eine Geschichte darüber geschrieben. Also das ist so mein Liebling. Und DS9 ist natürlich toll. Gucke ich auch gerade wieder. Also Voyager aber an der Spitze.
Ja, ich bin erstmal prinzipiell Blockbuster-Fan, würde ich sagen. Also Armageddon hat er mich schon gekriegt und so weiter. Mein Lieblingsfilm ist Interstellar. Aber wenn wir jetzt auf Star Trek gucken, ist es tatsächlich wahrscheinlich doch hier The Next Generation. Weil ich finde, ja, TOS ist das Original de facto, aber ich finde, The Next Generation gibt am besten, finde ich, wieder, wofür wir als Verein auch stehen. Forschung ist da schon echt ziemlich im Zentrum, würde ich sagen. In ziemlich vielen Folgen kommt das vor. Und ich mag die Crew-Dynamik einfach sehr.
Ja, das ist wirklich bei TNG am meisten, was Forschung betrifft, wenn man die Serien alle so betrachtet.
Ja, und wenn man sich die Filme anguckt, irgendwie fand ich auch den Into Darkness, den Film, ziemlich cool tatsächlich. Also, weil das hatte wirklich eine Gefährlichkeit und von den neueren Kinofilmen, finde ich, ist das auch nochmal der beste. Ja.
Und Björn?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so von den Kinofilmen mag ich Treffen der Generation sehr gerne. Ich finde, das haben sie tatsächlich zu seiner Zeit wirklich einen guten Übergang geschaffen. Mit dem Nexus hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ich finde auch der Humor da drin sehr spannend und schön. Ich mag sie aber auch alle, ich muss sagen, aber das ist so mein heimlicher Favorit, Treffen der Generation. Und ich bin echt wirklich gerade angefixt von Strange New Worlds. Also ich finde, das ist wirklich so altes Track, was wieder modern aufgemacht ist. Finde es echt schön, die Charaktere gut umgesetzt, gut gecastet. Ich finde es auch wieder schön, dass das so in sich geschlossene Folgen sind und nicht so eine Storyline wie bei Discovery oder so, die mir irgendwann echt zu langweilig wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Picard oder sowas. Das hatte für mich alles nicht so. Ja, das waren so für mich so keine abgeschlossenen Geschichten, richtig. Das war alles so irgendwie hingerotzt und mal eben, wir müssen jetzt nochmal eine Serie haben mit Jean-Luc und sowas. Da hätte man viel, viel mehr machen können, glaube ich, in den Bereichen. Ich habe sie alle gesehen und habe sie mir auch angeschaut und ich schaue auch heute noch gerne mal wieder rein. In letzter Zeit mal wieder ein bisschen Next Generation geguckt oder Star Trek Deep Space Nine. Und hab da jetzt ein bisschen auf unseren Morn geachtet, Mark Allen Shepard. Der ist ja auch Vereinsmitglied bei uns. Der ist tatsächlich bei uns im Verein drin, der den Morn gespielt hat. Und
kommt ja nie zu Wort.
Der kommt nie zu Wort bei uns.
Ja, ihr kommt nie zu Wort, wenn ihr Morn im Verein habt.
Ja, er redet also, doch ununterbrochen.
Er redet ununterbrochen, aber wir haben für ihn einen Außenpostenplatz gefunden, wo er dann gut sitzt und da kann er dann reden.
Sehr cool.
Aber es ist echt, es ist ganz witzig und und jetzt, wo man ihn dann halt auch so ein bisschen kennt, achtet man da irgendwie in der Serie dann noch ein bisschen mehr drauf. So.
Ja, klar.
Das glaube ich sofort, ja.
Weil man denkt sich dann so, ah, guck mal, da ist Mark gerade wieder hergelaufen. So.
Bei Strange New Worlds würde ich mir ja wünschen, dass sie ja, das ist so ein bisschen umstritten, die Idee, und man weiß nicht, ob sie es machen oder nicht, dass sie tatsächlich die ersten Jahre vielleicht mit der Originalcrew, mit Kirk aus TOS nochmal so ein bisschen, dass es da so ein paar Staffeln geben könnte.
Aber ich glaube, der Paramount, das Lieblingsgeräusch von Paramount ist Katsching, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen, leider.
Ja, vielleicht gerade
deswegen. Die Darsteller werden ja da, ne? Also
die hat man ja dabei, schon, ne?
Ja, eben.
Würden sie machen, ne?
Wäre toll. Also ich fände es sowieso schön, wenn das dann so übergeht. Ne?
Ich glaube, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass sie das in der fünften Staffel machen, weil sie auch definitiv gesagt haben, nach der fünften Staffel ist jetzt Schluss. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann so die letzten ein, zwei Folgen so wirklich den Übergang dann so machen. Ich meine, Kirk taucht ja jetzt auch schon auf.
Ja, das schon ein paar Folgen, aber ein paar Staffeln, Frank hatte, glaube ich, Staffeln gesagt, das kann ich mir.
Ja, ich dachte, dass sie das damit abschließen, wenn die Crew vollständig ist und dass Kirk Captain wird und dass dann eine neue Serie beginnt.
Wäre natürlich cool. Ja, wollen wir mal optimistisch bleiben.
Ich denke, das könnte durchaus passieren. Also das könnte ich mir vorstellen.
Ich würde mich freuen.
Aber man muss halt gucken jetzt, wie das Ruder jetzt bei Skydance dann läuft, ne?
Jetzt kommt erstmal die Academy-Serie, die ist ja dann für euch auch ganz schön interessant. Ihr habt ja quasi auch eine Academy.
Ja, total. Also cool, ich bin ja auch total gespannt drauf, wie die wird. Ich habe mir das auch immer so ein bisschen gewünscht, dass mal irgendwann mal so eine Academy-Serie kommt. Jetzt kommt sie.
Ich freue mich mega darauf.
Ich hoffe nur, das wird nicht so ein Ding wie Sektion 31, weil das war der absolute...
Nichts ist so ein Ding wie Sektion 31.
Nee. Also, das war der schlechteste Star Trek-Film ever. den kann keiner mehr toppen. Also da war ich so schwerstens enttäuscht von. Also
ich habe mir keine Trailer angeschaut von der Academy, weil die immer so lang sind und mir so viel verraten und ich mag überrascht werden. Ich weiß halt noch nicht mal, ist es jetzt so eine roter Faden-Geschichte wie bei Discovery oder ist es eine Monster of the Week-Sache? Aber ich will es auch gar nicht wissen, falls ihr es schon wisst.
Ich warte, bis es losgeht, und
dann gucke ich.
Also ich bin auch gespannt. Ich freue mich drauf. Aber ich lasse mich auch überraschen. Also ich habe auch nicht so reingeguckt. Ich bin auch immer ein Fan davon, sich das dann anzuschauen und dann ein bisschen zu gucken. Aber wenn du nette Star Trek in Fanprojekten sehen möchtest, dann kann ich nur Star Trek Lorelei empfehlen. Jetzt so muss ich mal ein bisschen Werbung machen für die. Also,
ist das so ein Film oder?
Ja, das ist ein Filmprojekt. Star Trek Lorelei ist von einer Gruppe aus Oldenburg und die Fanfilme sind schon auf sehr, sehr hohem Niveau.
Wo kann man die sehen?
Kann man sich bei YouTube anschauen.
Ach so, braucht man nur Star Trek Lorelei eingeben.
Und der neueste Film feiert am kommenden Samstag, der Teil 3, Erstkontakt, feiert nächste Woche Samstag Kinopremiere und gibt es eine kleine Kinopremiere im Celi in Zetel zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven und und ab Sonntagabend um 19.30 Uhr, muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen für den Film, kann man sich dann auch bei YouTube anschauen.
Bist du auch dabei? Was man dazu sagen muss, unser Björn hat eine Rolle in diesem Film, deswegen macht er so gerne Werbung dafür.
Ja, das war meine Frage eben.
Ich durfte meine erste Hauptrolle spielen, allerdings nicht als Captain, hätte ich natürlich gerne gemacht. Ich bin diesmal auf der anderen Seite, ich bin der Bösewicht.
Oh. Das passt zu dir. Nein.
Finde ich auch. Also ich find auch, dass ich manchmal ein ganz schöner Arsch bin.
Ja, aber mal zum Thema Rolle, weil man denkt das gar nicht, wenn man da auch auf unserer Brücke steht, wo man ja eigentlich erstmal Pädagoge ist, ne? Also man interagiert mit Kindern und so, muss man sich trotzdem fragen, wie möchte ich jetzt rüberkommen? Welche Art von Vorbild möchte ich jetzt sein? Oder bei dir, Björn, zum Beispiel, welche Art von Captain möchte ich sein? Mir hat es da auch sehr geholfen, bei Star Trek sich mal die verschiedenen Captains anzugucken. Die sind ja von ihrem Führungsstil her, von ihrem Verhalten her super verschieden. Und ich weiß nicht mehr, neben Björn, wie es bei euch da war, aber mir hat tatsächlich immer auch so geholfen, auf die anderen Charaktere zu gucken. Zum Beispiel verhält sich der Wissenschaftsoffizier. Bei Spock natürlich sehr eindrucksvoll, ne? Aber wie verhalten sich die auf der Brücke?
Ja, kann ich genauso unterschreiben. Also mein persönliches Idol ist Harry Kim. der hält sich ja auch nicht immer so an Regeln und entscheidet Dinge so und macht halt, wo Captain Janeway nicht ganz einverstanden ist. Und das mache ich auch manchmal ganz nach Harry Kim Manier. Sorry, Björn, aber...
Ja, wirst du auch nie befördert.
sagen wir es so, seine Beförderungen haben ab und zu einen kleinen Beigeschmack.
Ja. Also da das ein bisschen so, aber ich werde befördert und aber nicht ohne den einen Seitenhieb von der Führungsebene.
Ja, die brauchst du aber auch ab und zu, ne? Also da sind wir uns ja immer einig, ne?
Ja, aber früher war ja Querdenken noch ein guter Begriff und manchmal muss man eben um die Ecke denken. Das wurde ja nur leider zweckentfremdet.
Ja, aber ich muss sagen, Mehdi macht da auch wirklich wirklich auch ein Top-Job hier bei uns. Der tritt so ein bisschen in die Fußstapfen von Karl. Als Karl damals zu uns gekommen ist, habe ich auch am Anfang gedacht so, wow, der geht hier steil wie eine Rakete, den musst du echt ein bisschen bremsen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ach, den brauchst du gar nicht bremsen, den lass den mal laufen. Und dann haben wir den ab und zu mal ein bisschen mal wieder in die Spur gebracht, rechts, links, aber einfach laufen lassen. Und das hat Karl alles mit Bravour gemacht. Und ich glaube, Merlin ist so ein bisschen in die Fußstapfen getreten. Und
auf jeden Fall.
Auch auf die Art und Weise. Und was Karl früher auch fehlte, war so ein bisschen so die Lebenserfahrung und so die mit dem Team umgehen und sowas alles. Das hat mir den auch noch ein bisschen. Und auch das wird er mit Bravour in den nächsten Jahren bei uns meistern, da bin ich mir sicher. Und wird dann auch ein ganz toller Captain eines Schiffs irgendwann werden. Bin ich mir
auch sicher. Sowas kann man ja nur lernen, wenn man sich dann in entsprechenden sozialen Gruppen bewegt. Dafür ist es ja auch da, oder?
Ja, genau. Jeder hat so seine Vorbilder bei uns auch im Team. Bei mir war das immer so die Truppe rund um Björn und Klaus und so quasi die erste Generation. Und da entwickelt man sich. Man wächst an seinen Herausforderungen. Also ich würde auch nicht sagen, alle Veranstaltungen, alle Missionen, nennen wir das ja immer, sind glatt gelaufen. Aber es waren auch gerade die, wo es mal Schwierigkeiten gab, wo beispielsweise mal unser Konzept nicht ganz aufgegangen ist, unser Plot nicht ganz funktioniert hat, wir technische Probleme hatten oder organisatorisch was nicht funktioniert hat, woran man dann irgendwie wächst. Und auch wenn wir niemanden ins kalte Wasser schmeißen, ist es immer noch so, dass man in realen Situationen arbeitet. Wir haben sehr selten mal Proben für das, was wir machen. Vielleicht sollten wir es häufiger machen, aber das Schöne ist es, dass es dadurch alles sehr authentisch wird.
Habt ihr auch Ränge? Ihr habt ja von Beförderung gesprochen.
Ja, bestimmt. Ja, tatsächlich ja. Also es gibt so eine Art Rangsystem, das ist im Verein jetzt nicht, also das bedeutet nichts, das ist quasi eher so für das, was wir im Spiel machen. Und das ist angelehnt grob an, ja, wie viel man sich im Verein engagiert hat. Dann kann man quasi befördert werden und aufsteigen, an bestimmte persönliche Verdienste auch, aber eben auch an Bildungserfolge. Dass man beispielsweise sagt, gut, jemand, der auf der Brücke quasi steht, ein Commander zum Beispiel, und der dann für die Kinder und Jugendlichen auch ein Vorbild ist, das ist jemand, der vielleicht auch einen bestimmten Bildungsabschluss hat und sich dann dort auch profilieren kann und auch weiß, wovon er spricht. Und das ist echt eine schöne Sache, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, sich eben durch diese Ränge so ein bisschen nach oben zu dienen und man wird auch befördert. Also das System hat sich mittlerweile gut eingeschliffen und genau.
Ja, das heißt, ihr fangt so als Ensign an und könnt ihr euch zum Admiral oder so hocharbeiten?
Man fängt als Petty Officer an. Also Ensign, also unser Science-Team wurde jetzt...
Das kommt drauf an. Wir haben auch Leute, die als Crewman anfangen oder...
Stimmt. Oder als Kadetten.
Haben wir auch.
Ja, Kadetten also, wollte ich gerade sagen, gibt es auch noch. Ja.
Ja, also wir haben also ganz... Von den einfachen Rängen bis zum Admiral gibt es ja alles. Das hat so, wie gesagt, wie Carla schon sagte, so ein bisschen damit zu tun, was bringe ich für einen Bildungsstand mit und also wir haben so ein duales System tatsächlich bei uns im Verein, was bringe ich an tatsächlichen Bildungsstand mit und was erreiche ich im Verein durch meine Leistungen, die ich mache. Und da haben wir dann ein ganz normales Beförderungssystem. Das sollte ursprünglich, war das mal angedacht, dass wir damit den Leuten mal zeigen wollen, hier, pass auf, du hast dich in einem Jahr super engagiert und dann gibst du mal eine Beförderung dafür, kannst den Pin an deine Uniform machen. Das war so der Ursprung. Dann haben wir aber gemerkt, dass wir das auch gut für das Kadettensystem nutzen können, für die Kinder, dass sie dann halt nach jeder Mission tatsächlich eine Beförderung bekommen und eine Urkunde, so als Lob noch mit dazu, weil ohne die Kinder sind immer die Helden bei uns in der Geschichte. Ja, also die finden die Lösung, wir sind unterstützend dabei. Ja, die Crew, die Kadetten finden immer die Lösung und lösen das Problem. So, das haben wir also, die kriegen zwar mal Hinweise oder ein bisschen Unterstützung, aber die Kinder erarbeiten sich tatsächlich immer die Lösung bei der Mission. Und dementsprechend werden sie natürlich auch nach der Mission dann halt befördert, einen Rang aufsteigen. Und wenn die bei uns 5 Kadettenmissionen haben, dann gehen die in die sogenannte Abschlussklasse bei uns rein. Dann haben wir tatsächlich einmal im Jahr so eine Graduation Class, wo dann die ganze Crew antritt, wo dann die Kinder mit den Eltern hinkommen, wo die Presse dabei ist, wo wirklich eine Laudatio für die Kinder gehalten wird, ja, was sie dann erreicht haben in der ganzen Zeit, wo sie dann eine Urkunde bekommen, Beförderung, wo sie ihren ersten Pin dann an die Uniform bekommen und die sind da mega stolz drauf, dass sie das dann erreicht haben. Da gibt es die ersten Personalgespräche für die Kinder, da können die sich dann wirklich entscheiden, in welche Abteilung sie gerne gehen möchten, ne? Also ne, ob sie dann sagen, ja, ich fand das mit der Technik total gut, ich gehe ins Engineering oder ich gehe ins Medical oder ne, also da haben sie so das erste Mal, wo sie sich entscheiden, in welche Bereiche sie dann eingesetzt werden möchten. Und dann werden die halt so nach und nach immer weiter in die Crew integriert. Und wir arbeiten auch da mit Berufsschulen zusammen, zum Beispiel mit einem Berufskolleg in Menden, wo die Kinder dann nochmal zusätzlich Robotik-Seminare bekommen. Dann lernen die halt Programmieren von Robotern oder Bau von Robotern und sowas im kleineren Stil. Und das macht unter fachlicher Anweisung, und das macht natürlich irre Spaß, und den Kindern macht es auch einfach wahnsinnig Spaß, dass die dann halt diese Möglichkeiten auch bekommen, überall in diese Bereiche auch mal reinzuschnuppern. Ne? Also wir versuchen alles natürlich immer so real wie möglich in die Weltraumforschung umzusetzen, ne? Auch so mit Techniken wie 3D-Druck und solche was alles, dass die Kinder da was lernen in dem Bereich. Also wirklich reales Leben zum Anfassen. Ne? Also
Bildung halt und nicht nur einfach Spiel. Ja, und für die Kinder glaube ich auch echt, ich glaube, mir hat das in der Jugend geholfen, auch mein Selbstbewusstsein zu stärken, sehen, ich kann was schaffen, ich kann was erreichen. Und was ich nochmal ganz toll hervorheben will, ich finde es total super, dass ihr auch Erste-Hilfe-Kurse anbietet, weil das finde ich total wichtig. Und dass man auch, weil um souverän helfen zu können, sollte man auch, dann ist es schon mal wichtig, das Wissen schon zu haben und nicht erst noch überlegen zu müssen, was muss ich jetzt machen. Also ein Riesenlob an euch, das ist einfach nur ein echt geiler Verein.
Ja, danke.
Ja, das, auf jeden Fall, ja.
Ja. Das ist ja quasi für die Kinder, also das Rank-System, auf der einen Seite natürlich Belohnung, auf der anderen Seite zeigt es aber auch eine gewisse Reife und eine gewisse Verantwortung, die man dann eben übernehmen kann. Und das ist für die Kinder eigentlich der wahre Ansporn, sich selber auch ausprobieren zu können in einem geschützten Rahmen. Deswegen sind diese Erste-Hilfe-Kurse oder auch die technischen Kurse, die wir haben, wir haben auch ein Laborpraktikum schon mal gemacht für die Biologie. Die sind dann immer unter sehr, sehr geschützten und didaktisch schön reduzierten Bedingungen. Aber das Wissen, was wir vermitteln, ist immer echt und immer authentisch. Und das ist uns einfach wichtig, quasi diese Balance zu halten, weil dann können wir auch wirklich was zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beitragen und das auch nachhaltig.
Und ihr helft denen ja auch rauszufinden, was sie gut können. Viele finden vielleicht auch nie heraus, wofür ihr eigentlich so ihre Leidenschaft schlägt. Aber da haben sie ja total die Möglichkeit, wenn man sowieso schon in der Richtung interessiert ist, kann man ja bei euch so viele Bereiche abdecken, und da findet bestimmt jeder Mitglied dann sein Steckenpferd.
Ich sage immer, im Grunde haben wir das beste Berufsinformationszentrum, was es gibt, weil du kannst ja in alle Bereiche reinschnuppern, du kannst überall gucken, und die Leute, die in diesen Bereichen sind, deswegen machen wir das ja so, sind ja tatsächlich echt. Ne? Also der Elektriker, der die Leitung zieht, ist tatsächlich Elektriker, ne? Während der Biologe, der das dann zeigt, wie das alles mit den Pflanzen ist, tatsächlich Biologe ist. Ne? Und alles, was wir zeigen, ist echt, das ist nicht gespielt. Ne? Und deswegen machen wir das ja auch, dass die Leute in diese Bereiche reinkommen, wo sie am ehesten von ihrem Berufsbild hinpassen. Und dann finden wir da auch irgendwelche Möglichkeiten. Oder wo sie halt ihre größten Talente halt drin haben. Es gibt auch Leute, die sind in ihrem Beruf total unglücklich und haben totale Talente in anderen Bereichen. Ja, und können das dann besonders gut. Und dann dementsprechend finden wir da immer so eine Möglichkeit, wo wir dann jemanden hin auf den passenden Platz setzen. Und deswegen funktioniert das auch so gut bei uns.
Ich würde den Teppich auf der Brücke verlegen.
Ja, zum Beispiel.
Das wäre perfekt.
Was aber auch super, super toll ist, das, was wir tun, ist ja echtes Engagement, was wir zeigen. Und wir lernen Fähigkeiten, und das kommt im Lebenslauf richtig gut an. Stimmt. Also auch wenn es kein Unternehmen ist, wir sind ein Verein, wir haben unsere Strukturen und Führungsskills, Technical Skills, was gibt noch für so Skills? Also alles Mögliche an Skills ist super wertvoll für den Lebenslauf und bringt einen wirklich weiter. Also ich kann es empfehlen, kommt in den Verein, es lohnt sich, man lernt super viel und man findet Freunde.
Ach schön.
Ja. Auch. Und man kann Star Trek, wenn man sich irgendwann mal gewünscht hat, warum gibt es nicht so eine Welt wie in Star Trek? Bei uns könnte sie tatsächlich so erleben.
Näher kommt ja nicht ran in unserer Zeit.
Ja, genau. Und man kann dabei auch noch echt was Gutes tun. Also es ist ja wirklich nicht nur das Spiel, sondern halt auch die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu zeigen und sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und das kurz, aber teilweise auch wirklich über Jahre hinweg. Und so kommt dann quasi so eine Entwicklung zustande.
Und solche Momente sind wirklich die purste Belohnung. Wenn vor dir sitzt so ein kleines Kind, guckt dich an und du siehst diese Inspiration und diese Hoffnung, diese Träume, die aufblitzen, und du weißt, du bist dafür verantwortlich, dass dieses Kind Hoffnung hat und weiß, dass es was kann und vielleicht irgendwann in die Raumfahrt geht und zum Mars fliegt, weil wir wissen ja am Ende nie, wer bei uns auf der Brücke ist. Es kann der nächste Stephen Hawking sein, es kann aber auch der nächste Neil Armstrong sein, es kann jeder sein.
Der nächste Bundeskanzler werden.
Der nächste Bundeskanzler oder auch einfach ein Lehrer, ein Ingenieur, ein Bauarbeiter, das kann jeder sein und jeder wird bei uns gleich behandelt und jeder bekommt alle Möglichkeiten bei uns, sein Potenzial auszuschöpfen und zu lernen, was er eigentlich kann.
Das ist wirklich wunderbar.
Ja, wir haben zum Schluss ja immer so eine Frage, was ihr euch für die Zukunft von Star Trek wünscht. Das Beste wäre, was ihr euch vorstellen könnt. Aber diesmal könnten wir vielleicht auch sagen, was wünscht ihr euch für die Zukunft von Star Trek oder auch für die Zukunft von der USS Vision?
Also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass Paramount und CBS, die das ganze Jahr wie eine Glocke leiten, auch den Blick nach rechts und links mal auf solche Projekte wie uns mal werfen. Das macht ja beispielsweise Star Wars, Lucasfilm und Disney machen das unserer Erfahrung nach deutlich mehr. Und solche Projekte auch mal fördern und sich anschauen. Wir sind, wie gesagt, von Star Trek im Schwerpunkt inspiriert. Also wir sind nicht mehr Star, das muss man immer dazu sagen, natürlich auch aus markenrechtlichen Gründen. Aber das wäre natürlich sehr, sehr cool. Und ich denke mir, Star Trek kann ganz viel leben, auch von dem, was die Fans sagen, von dem, was sich die Fans wünschen. Da wurden ja auch schon Sachen umgesetzt, aber ich glaube, das kann in Zukunft noch mehr werden. Das wäre so mein Wunsch.
Was sagst du dazu, Björn?
Also ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen mehr aus der Philosophie von Star Trek lernen. Ja, dass der schnöde Mammon immer mehr haben wollen, immer ich als erstes, der Egoismus, den wir mittlerweile überall frönen, diese Gewaltverherrlichungen überall, dass das alles wieder abklingt, dass wir so ein bisschen mehr back to the roots kommen, ein bisschen mehr die Natur schätzen, ein bisschen das Leben um uns herum, der soziale Umgang miteinander, dass wir ein bisschen mehr friedlicher um uns herum gehen. Wir haben nur noch Krieg, Terror und sonstiges gefühlt in den Medien. Ich hoffe auch, dass die Medien selber da auch mal irgendwann mal umlenken und mal mehr von den schönen Sachen im Leben berichten und nicht nur immer von diesen Propagandageschichten. Und dass wir daraus vielleicht ein bisschen mehr lernen von Star Trek, dass wir mal mehr zu einer friedlichen Welt zusammenwachsen. Und ich hoffe, dass unser Verein irgendwann mal einen Beitrag dazu leistet, dass wir durch unsere Bildungsprojekte, Erziehung und was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben, wir haben da im eigenes Campus diskret, wir haben ja auch unsere eigene Direktive, die wir da nutzen. Und das geben wir unseren Kindern mit. Das sind ganz einfache Werte, in Frieden, Freiheit und Freundlichkeit zusammenleben. Und alle respektieren und jede Meinung zählt und jeder kann was und sollte in der Gesellschaft dabei sein. Es ist egal, ob mit Behinderung oder mit Sonstiges, wir nehmen auch jeden Aufbau zum Verein und ich finde, das ist halt ganz, ganz wichtig und das sollten wir mehr wieder leben und mal wieder ein bisschen mehr nach rechts und links schauen, wie geht's den anderen, anstatt immer nur zu gucken, ich und für mich das meiste. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das ein bisschen mehr haben. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn das wieder ein bisschen mehr in Star Trek, in den Filmen und in den Serien auch wieder mehr Anklang hätte als schnödes Geballer und im Grunde da Star Wars 2 zu machen.
Ja, einen guten Beitrag für unsere Zukunft habt ihr ja auf jeden Fall schon geleistet. Da kann man sich hundertprozentig sicher sein. Und Merlin, wie siehst du das?
Also ich wünsche mir ja für die Zukunft von Star Trek, dass sie sich mal wieder was Neues trauen und sowas wie damals, das ist ja, damals war noch jede Serie was komplett anderes. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist heute irgendwie alles der gleiche Brei. Ich wünsche mir wieder sowas, was ganz Neues, was ganz anderes im Star Trek-Universum. Also ich fand die Idee von Prodigy ganz, ganz cool. Die Serie war so, naja, aber die Idee fand ich ganz cool, so ein bisschen mehr in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche mir aber einfach neue Sachen, vielleicht irgendwas, was auch vielleicht nicht direkt was mit der Sternenflotte zu tun hat, sondern vielleicht im Data-Quadranten spielt. Ich würde auch gerne mal wieder über das Dominion erfahren, was da so, also einfach mal ein bisschen weiter den Blick richten als immer nur auf unsere Sternenflotte, um zu sehen, wie sieht es vielleicht aus, wenn wir mal von der anderen Seite gucken, wie wirkt die Sternenflotte auf andere Völker, so, und so ein bisschen mehr das Politische wieder. Das fand ich immer sehr gut in den alten Serien und in Stargate, dieses Politische und diese Themen der heutigen Zeit aufarbeiten und quasi dem Zuschauer so mitgeben, ja, dieses Problem gibt's und es gibt Lösungen dafür. Und für den Verein, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir, dass wir nach vorne sehen, optimistisch die Ideale weiter so durchführen und irgendwann hoffentlich ein bisschen auch das Bildungssystem beeinflussen, also nicht nur wir alleine, aber so ein bisschen diese ganze Art der Erlebnispädagogik mehr in das normale Schulsystem spülen, weil das ist das, wo Kinder wirklich auch Spaß haben zu lernen. Und das wünsche ich mir für den Verein und die Welt.
Ja, perfekt. Also erstmal, ich freue mich sehr und bin auch stolz, dass ihr bei uns bei Track Talk dabei gewesen seid. Das war echt ein tolles Erlebnis, was ihr so erzählt habt. Und ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass es nicht das letzte Mal war. Oder was sagst du, Sandra?
Na, auf gar keinen Fall. Und ich bin echt beeindruckt von euch und freue mich, dass ihr so ein tolles Projekt für die Kinder und auch für euch ins Leben gerufen habt. Und wünsche mir wirklich eurem Verein, dass es immer weiter bergauf geht. Und wir hören das auf jeden Fall nochmal. Und auch danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt.
Immer vorausgesetzt, ihr habt auch Lust dazu.
Ja, vielen Dank, dass wir eure Gäste sein durften. Also war wunderschön mit euch, ein tolles Gespräch, ein toller Talk heute. Hat mir echt Spaß gemacht. Die Einladung steht, kommt gerne mal nach Münster. Guckt euch unser Projekt auch mal gerne vor Ort an. Macht einen Live-Mitschnitt, wenn ihr wollt. Und ihr seid immer herzlich willkommen bei uns.
Ja, da werden wir mal drüber sprechen. Da bleibt uns nur noch eins zu sagen übrig.
Lebt lang.
Und hört unseren Podcast.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Das war Track Talk. Leben mit Star Trek. Mit Sandra und Frank.
It's for the stars we've come. We have begun to explore strange new worlds.
Track Talk.